Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 347 des Nur der FCM-Podcasts, in der wir heute über einen Sieg sprechen können, auch wenn dieser Sieg eher schwierig anzuschauen war, aber da kommen wir noch zu. Also 1-0 gewann ja der FCM in Regensburg und natürlich sprechen wir darüber. Dann steht das Hertha-Spiel direkt vor der Tür, Freitag 18:30, auch da werden wir natürlich vorausschauen. Und dann haben wir im sonstiges Bereich heute mal ein Beispiel für wirklich guten Fußballjournalismus. Und es gibt was Interessantes aus dem Harz. Also da gibt es ein paar Sachen, die wir heute besprechen können. Und bevor ich das nachher komplett vergesse und den Thomas auch gleich begrüße, gehen Grüße raus an die Preschoffs, die nämlich heute ihren 5. Namenstag haben und sich ja, ich weiß nicht, ob das eigentlich alle wissen, aber nach unserem Sendungstitel aus Folge 148, der eben auch Preschoff hieß, benannt haben. Also schöne Grüße und cool, dass es euch jetzt schon 5 Jahre gibt. Also hier direkt eingebaut und nicht vergessen, war mir wichtig. Thomas, grüß dich. Hi.
5 Jahre, Alter. Krass.
Schlimm, hi. Oder?
Ja, Wahnsinn. Tag.
Tja, vor 5 Jahren, da waren wir noch jung, standen wir kurz vor der 150.
Irre, ja. Stehen wir kurz vor der 350. Krass.
Ja, das ist wahr. So ist das.
Wo ist die Zeit hin?
Ach ja, ja. Naja, das frage ich mich jedes Mal, wenn ich meine Kinder angucke, aber das kennst du ja auch.
Ja, das kenne ich noch. Vor 5 Jahren war der Kurze noch 2 und die Große noch 9. Ja,
ja, so schnell kann es denn gehen. Aber gut. Wir sind ja hier nicht der Eltern-Selbsthilfe-Podcast, auch wenn das vielleicht manchmal auch mal Not hätte, aber gucken auf FCM-Sachen. Ach so, und sind ja heute wieder zu zweit. Ne? Also wir können heute wieder richtig viel Unfug machen, weil...
machen wir sonst auch.
Genau, schöne Grüße an der Stelle auf jeden Fall an Kerstin, die heute mal pausiert und ich glaube aber nächste Woche wieder dabei ist, bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher, hatte ich irgendwo aufgeschrieben. Genau. Nun gut, dann lass mal reinstarten in das erste kleine Segment und da gibt es eine sehr, sehr schöne Neuigkeit. Also das Segment heißt ja eigentlich FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme. Ich glaube aber, das ist eine Neuigkeit von seit der vorletzten Aufnahme. Wir haben wieder einen aktuellen deutschen Nationalspieler in unserem Verein, muss man sagen, nämlich den Tjaak Möbius, U17-Keeper, der sein Debüt gegeben hat für die U17-Nationalmannschaft. Beim 2:2 gegen die Niederlande in Antalya. Ich finde das extrem geil, weil auch in der Altersklasse wirst du, glaube ich, Nummer 1 in der U17-Nationalmannschaft nicht im Vorbeilaufen. Also da steckt mit ganz großer Sicherheit einiges an Talent und noch viel, viel mehr an Arbeit hinter. Ganz herzlichen Glückwunsch, richtig, richtig cool. Ich habe mich darüber wirklich sehr gefreut und weiß, dass du dich zumindest also körperlich mit Tjaak Möbius beschäftigt hast.
Naja, ich habe halt mal geguckt, was das für einer ist, so, ja, und dann ist ja schon, also wenn du U17-Nationalspieler bist, das ist ja schon auch, finde ich, ja, also wenn du in deiner Altersklasse dann zu den, ich sag mal, 25 Besten gehörst oder zu den 3 besten Torhütern Deutschlands, schon geil. Und dann sagt, Mensch, guckst du mal so, und also das ist schon. Der hat für sein Alter schon eine schön krasse Statur, finde ich. Also für mich, ich finde das super, weil für mich ist das genau die Statur, die ein Torwart haben muss. Also es ist halt nicht so ein, ja, ich sage jetzt mal nicht so ein kleines Hemdchen, sondern das ist schon ein ordentlicher Brecher, der, glaube ich, wenn er dann mal seine Linie verlässt, auch für ordentlich Respekt sorgt beim Gegner. Also das ist schon, gefällt mir, finde ich cool und ja. Also an der Stelle kann ich auch nur wiederholen, was du gesagt hast. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Länderspiel im U-Bereich und hoffentlich kommen noch ein paar dazu.
Auf jeden Fall. Ja, das ist echt schön. Also es ist wirklich, wirklich schön. Busch ist 16. Ich habe da vorhin auch nochmal so ein bisschen rumgeguckt und durfte feststellen, dass das ein Brandenburger Junge ist, tatsächlich sogar. Also jetzt mal ganz davon abgesehen, dass ich den Vornamen ja überragend geil finde. Also ich finde, Tjaak ist ein ganz grandioser Vorname. Ist das natürlich schön. Also der kommt aus der Jugend von Frankfurt-Oder, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Und also sozusagen jetzt auch für meinen aktuellen Wohnort noch ein bisschen Lokalkolorit und ist dann eben in die Jugend des FCM gegangen, spielt da U17. Bekanntermaßen auch ziemlich erfolgreich, da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir dann auf den Nachwuchs schauen. Und ja, also genau so bitte weitermachen. Das scheint doch sich ganz gut, das scheint doch ganz gut da ja, sich anzugehen mit der ganzen Geschichte Nummer 1 und 2. Das ist schon cool. Genau. Das ist das Einzige, was ich übrigens in der Kategorie habe. Ich war jetzt aber auch so ein bisschen abgetaucht in Family und Arbeitsdingen. Also habe jetzt nicht so super wahnsinnig viel verfolgt. Hast du noch irgendwie was, ist dir noch was untergekommen, was FCM-seitig wichtig und erwähnenswert wäre, abgesehen jetzt von Regensburg und so?
Nö.
Nee, ne? Auch nichts. Okay. Na gut, dann machen wir mal weiter mit dem Blick auf den Nachwuchs und auf unsere Frauenmannschaft. Da ist zu sagen, dass die U13 hätte ich jetzt was gesagt. Die U23, genau. Dass die U23 zu Hause 6:1 gewonnen hat in der Oberliga gegen den SV Blau-Weiß Zorbau. Lag da tatsächlich auch 0:1 zurück und hat dann aber noch elegante 6 Buden gemacht. Ja, und das pegelt sich jetzt im Prinzip so, ich sag jetzt mal ein mit den regulären U23-Spielern, würde ich sagen. Also da Pierre Njombe ja jetzt auch offenbar fest dann es in die erste Mannschaft geschafft hat, was ich für den Jungen übrigens cool finde, spielt da jetzt sozusagen eigentlich der, ich sag jetzt mal, reguläre Oberliga-Kader, würde ich fast sagen. Genau.
Und schon läuft.
Und schon läuft's, ja, genau. Genau. Nee, genau. Und Halle und Bischofswerda haben 0-0 gespielt nur und damit ist der Rückstand auf Halle an der Spitze. Halle 96 sind jetzt 3 Punkte. Also man rückt da aber ordentlich zusammen. Ne? Also Verfolgerfeld ist echt eng beieinander. Da trennen Platz 2 und 5 nur 3 Punkte. Also da ist noch ordentlich Musik drin in der Liga. Ist eigentlich schon total spannend, finde ich. Und also auch für den FCM noch gar nichts verloren.
Also ganz kurz mal, noch ganz kurz, weil ich es gerade sehe, in die große Welt des Fußballs.
Okay.
Roter Stern Belgrad, VfB Stuttgart, 5:1. Alter!
Okay.
Die zerbröseln da ja richtig. Junge, Junge. So, das war, okay. Das hab's nur gerade gesehen. Entschuldigung.
Alles klar, ist nicht schlimm. Ich habe jetzt gerade nur überlegt, wie wir jetzt die Brücke hinbekommen zum FCM-Nachwuchs, aber vielleicht spielt ja bei Stuttgart jemand, der als Kind schon in FCM-Bettwäsche geschlafen hat. Oder
ja,
so.
Genau.
Wer weiß, wer weiß. Man weiß es nicht. Genau. Die U19 hat zu Hause verloren 2:4 gegen Union nach 0:3 Rückstand und einem zwischenzeitlichen 2:3. Also da hat man den Spielbeginn so richtig verpennt. Und sich dann aber nochmal rangekämpft. Und da sieht es jetzt so aus, dass die U19 Fünfter ist. Mit 6 Punkten Rückstand auf den HSV auf Platz 3 bei 2 noch ausstehenden Spielen. Also ich denke, da lässt sich der Erfolg der U17 nicht wiederholen, in die nächste Runde aufzurücken, sondern das wird eng, da noch ranzukommen. Genau. Und dann hast du dich natürlich auch die ganze Zeit total gefragt, was jetzt eigentlich die U17 so treibt, nachdem die Vorrunde ja nun vorbei ist und die bekanntermaßen sich ja qualifiziert haben für die sozusagen für die nächsten Schritte in der Liga. Da gibt es einen ziemlich interessanten Text zu auf der FCM-Homepage, den empfehle ich sehr und kann ihn nachher auch gerne noch in den Shownotes verlinken. Aus dem geht nämlich hervor, dass die U17, also dass da jetzt eher individuell gearbeitet wird.
Die U19 meinst du?
Nee, die U17.
Na, ich denke, die spielen weiter.
Ja, die spielen auch weiter, aber das dauert noch einen Moment.
Ach so, ah, okay.
Da ist jetzt die Vorrunde vorbei. Und jetzt ist halt, also ich zitiere hier einfach, jetzt ist Zeit für individuelle Arbeit. Wir wollen diese Zeitspanne nutzen, die Positionsprofile unserer jungen Kicker zu schärfen. Geplant sind Kleingruppentrainings sowie gezielte Arbeit mit den einzelnen Spielern. Zudem trainiert der eine oder andere zurzeit bei der U19 mit. Das läuft jetzt fast einen Monat so für die individuelle Spielerentwicklung und genau, dann gibt es jetzt 3 Testspiele, die angesetzt sind gegen Eintracht Braunschweig, Fortuna Magdeburgs U19 und Arminia Bielefeld. Da sollen alle Spieler zum Einsatz kommen und dann ist es wohl so, dass am 13. Dezember die nächste Gruppe oder die nächste Liga-Zusammensetzung quasi feststeht und die Jungs dann auch wissen, gegen wen sie spielen müssen. Und man hofft da auf Spiele auf Augenhöhe und hoffentlich nicht zu lange Fahrtwege. Ich habe jetzt nicht genau verstanden oder hier entnehmen können, wann es dann konkret weitergeht, aber auf jeden Fall gibt es da jetzt eine kleine Pause mit besagtem Schwerpunkt eben. Genau, bevor es dann weitergeht. So, und bei den Frauen, da auch ein sehr cooles Ergebnis. Habe ich ein bisschen versäumt, mich da nochmal ein bisschen genauer zu informieren, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass die Frauen 1-1 gespielt haben gegen den Tabellenführer aus Berlin. Das finde ich sehr, sehr respektabel, weil das letzte Mal, als ich auf die Tabelle schaute, man da schon deutlich, also sozusagen deutliche Diskrepanz zwischen dem Liga-Mittelfeld und der Tabellenspitze wahrnehmen konnte. Also das ist schon cool. Und wenn ich das hier richtig sehe, genau, wurde, also geriet man in Rückstand und hat dann in der 25. Minute ein Freistoßtor erzielt aus 40 Metern, aus ungefähr 40 Metern. 40 Metern? Boah, okay. Und genau, und dann also trennte man sich eben unentschieden. Das ist gegen den Tabellenführer, glaube ich, nicht verkehrt. Tabellenplatz 7 mit 11 Punkten aus 10 Spielen jetzt. Genau. Schöne Sache, auf jeden Fall. Also gar nicht so unerfolgreich, wenn man jetzt mal die U19 so ein bisschen rausnimmt. Genau. Ja, so viel erstmal vielleicht zum Nachwuchs. Wie gesagt, der Kollege Möbius von der U17 war ja nun bei der Nationalmannschaft, also der hat dann da noch Spielpraxis bekommen können. Genau, soweit. So. Und dann ist es wieder mal Zeit für unseren Micha, würde ich sagen, der uns wieder ein kleines E-Sports-Update dagelassen hat. Das ist sehr, sehr kurz. Das ist nur, sind nur 45, 44 Sekunden.
Aber da gibt es auch ganz schöne Schlachtefeste da in der Regionalliga Nordost beim Frauenfußball.
Ach so, bist du noch beim Frauenfußball? Ja, naja, wir hatten doch letzte Woche oder vorletzte Woche irgendwie so ein
Alter.
12-0 oder sowas, ja?
9-1, 6-0, 6-0.
Krass, okay.
Leipzig hat ein Torverhältnis von plus 45.
Alter.
Und unsere Damen haben ein Torverhältnis von minus 7. Ja, bei 10 Spielen und 11 Punkten ist das okay.
Ja, ist Respekt.
Rostock hinter uns mit minus 27.
Yikes. Na, die haben doch so auf die Mappe bekommen. Also irgendwie vor 2 Wochen mit 12-0 oder sowas.
Bischofswerda am Tabellenende minus 39.
Ja.
Ja, also ich würde sagen, da ist noch eine ganz große Leistungsspanne vorhanden. Also Junge, Junge, Junge,
Ja, aber
Junge.
das bockt ja so, also wenn du mit Bischofswerda Fußball spielst, so, und dann halt offensichtlich ja ziemlich oft ziemlich viel auf die Mappe kriegst,
Ja, du bist ja absolut konkurrenzunfähig,
das
ja.
fetzt,
Also
fetzt,
ohne.
fetzt, fetzt das dann noch?
Nein, nein, nein.
Oder?
Nein. Also beim besten Willen, ich kann mir nicht vorstellen, dass du nach 10 Spielen, 2 Punkten und 8 zu 47 Toren, dass du da noch Spaß dran hast an den Spielen. Also ich glaube, da ist auch dann viel Frust dabei.
Ja.
Oder du siehst es halt wirklich sportlich und sagst, naja gut, dabei ist alles. Ja. Kann auch sein. Ja. Vielleicht sagen die sich auch, Mensch, naja, einmal Regionalliga, warum nicht? Aber das ist schon bitter. Also ich glaube, da möchte ich auch ungern Trainer sein. Also da wirklich die Motivation auch hochzuhalten, wenn du da so eine Reisen kriegst, oh,
Da kannst du ja wahrscheinlich auch kaum noch vernünftig mit so Spielerinnenentwicklung oder sowas argumentieren, oder? Weil, also,
nee, also nee,
wenn
das
dann die
nee,
Diskrepanz
also
so,
das,
so groß ist.
ja, das macht ja auch keinen Spaß. Also
Ja.
das, oh, Leute, Leute,
Naja.
ja,
Nun.
wir auch mit den 10 Spielen, 23 Gegentore, ist auch sportlich. Aber ja, das ist Rostock 43 Gegentore, Bischofswerda 47 Gegentore. Oh, Junge, 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 Junge. Ja, also da ist schon die Leistungsdichte schon sehr, sehr weit auseinander. Ja, also schon krass. Hast
Das
du da an der
stimmt.
Spitze so die ersten drei, Leipzig 2, Viktoria und Hertha. Und dann, wenn du hinten, also das ist so, ja, kann sein, das ist so wirklich die Spitze dieser Liga. Und dann hast du, ja, so ab Türkgücüsspor oder vielleicht Turbine Potsdam 2. Oder kannst du eigentlich schon bei uns sagen, also ab 11 Punkte, wir, Rostock, oh, das ist, puh. Ja, ich glaube, in Bischofswerda ist da viel Freude beim Spielen.
Ja, und umso wichtiger, dass wir da jetzt im Mittelfeld irgendwie uns halten und dann nicht noch nach unten mit reinrutschen.
Ja, es steigt halt auch nur einer ab, ja. Also,
Okay, ja, okay. Aber es
ein
scheint ja.
Absteiger und der ist fix. Ich glaube nicht, dass Bischofswerda,
Ja.
gut, wobei Fortuna Dresden da mit 6 Punkten auch nicht wirklich gut dasteht. Also ich denke mal, die zwei machen es unter sich aus.
Ja. Ist Fortuna Dresden nicht diese gecastete Truppe oder
Keine Ahnung.
verwechsel ich da jetzt was?
Keine Ahnung. Da bin
Müsste
ich
ich.
raus.
Müsste ich nochmal lesen, das hatte Doreen im Discord, glaube ich, geschrieben. Muss ich mich nochmal zu aufschlauen, fällt mir jetzt gerade erst auf. Na gut. Okay, jetzt hast du mich elegant hüfthoch weggegrätscht hier, was das E-Sports-Segment betrifft, das ist aber auch gar nicht so schlimm. Dann würde mich das
E-Sport heißt das.
E-Sport, Entschuldigung, das E-Sport-Segment, das ist aber 45 Sekunden lang. Ich kann dazu sowieso nicht viel sagen.
Ja, dann
Aber
hau raus.
wir können Micha ja zu Wort kommen lassen. Genau, here goes, Micha.
Einen wunderschönen, und hier kommt das Update zum 6. Spieltag der virtuellen Bundesliga und zum Spiel unser erster FC Magdeburg gegen den SV Werder Bremen. Im ersten Spiel, im 2 versus 2, verlieren wir leider unglücklich 3 zu 4 in einem hart umkämpften Spiel. Und auch das anschließende 1 gegen 1 von Onur geht auch dieses mit 3 zu 4 verloren, sodass wir den gesamten Spieltag leider verlieren. In der Tabelle stehen wir aktuell auf Platz 4 mit 11 Punkten, ein Punkt vor dem ersten FC Köln und punktgleich zu den drittplatzierten VfL Bochum. Starker Saisonbeginn trotzdem und ansonsten lassen wir uns überraschen, wie die Saison weitergeht. Schöne Grüße und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
So machen wir es. Und wir sehen uns sogar, Micha, am Freitag nämlich. Wenn wir dann, wenn die Verkehrsgötter mir gnädig sind und ich es rechtzeitig ins Stadion schaffe, dann schauen wir auf jeden Fall zusammen Fußball. Ja, guter Saisonstart, knappe Niederlage. Ich sage das jetzt mal ein bisschen ketzerisch gegen deine Bremer, obwohl du wahrscheinlich mit der E-Sportabteilung des SV Werder Bremen auch so ganz dolle, wahnsinnig viele Berührungspunkte hast, oder?
Ja, immens, also voll.
Ja.
Ja.
Genau. Nee, aber cool. Vielen Dank, Micha, für das Update. Und die haben doch auch noch so ein Pokalformat irgendwann irgendwo, ne? Oder sind wir da schon raus? Weiß ich jetzt gar nicht.
Keine Ahnung.
Müssen wir uns am Freitag erstmal nochmal briefen lassen, nochmal ein Update kriegen.
Das
Genau.
weiß mich ja.
Das weiß Micha sicher richtig. Genau. So, Thomas, ich tue es nur sehr ungern, aber wir müssten jetzt, glaube ich, wirklich langsam über Regensburg reden. So.
Oh.
Geht wahrscheinlich schnell. Also ist wahrscheinlich die
Oh.
schnellste, ist wahrscheinlich die schnellste, schnellste Spielbesprechung, die wir jemals gemacht haben. Ich biete mal eine Lesart an, ganz kackfrech. Das war ein ganz schlimmer Grottenkick.
Ja, war's. Von beiden. Also das war
Oder?
Not gegen Elend und beide waren beides.
Ja.
Also das war schlimm, ja.
Ja. Ich habe eine
Ja, also
Sache. Ja? Nee,
nee,
mach du.
anfangen wir an. Mach, mach, mach.
Na, ich fange jetzt so ein bisschen in der Mitte irgendwie an, aber noch so ein bisschen beim Atmosphärischen sind. Also erstmal fand ich die Original-Ultra-Zaunfahne geil, die bei uns hing. Fand ich richtig schick. Dann habe ich mich gefragt, oder war ich, naja, weiß nicht, also vielleicht wäre das in Magdeburg ähnlich, wenn wir 18. wären, aber so richtig zieht die zweite Liga scheinbar in Regensburg nicht. Da waren super viele Plätze frei im Stadion, was man so sehen konnte.
Ja, aber also bei
So.
aller Liebe,
Ja.
du hast nach 12 Spielen, also vor dem Spiel, 7 Punkte mit einem Torverhältnis von 5 zu 32.
Und jetzt
Also
kommt, ja.
dann war es auch noch scheißkalt. Ich kann es da keinem verübeln, der da nicht ins Stadion geht. Also,
Na.
und man
Naja.
hat ja auch, und man hat ja auch gesehen in dem Spiel, warum dort das Stadion nicht voll ist. Also das war ja, und trotzdem schaffst du es nur, dort 1-0 zu gewinnen, weil der Gegner sich den Ball selber ins Tor legt. Also
Und jetzt kommt meine Frage an der Stelle. Warum? Also ich fand nämlich die ersten 15 Minuten, wenn wir jetzt mal direkt reinspringen, waren eigentlich,
war okay.
na, so wie man sie sich vielleicht, also wie ich sie mir vor allem vorgestellt hatte. Ich habe so gedacht, na gut, spielt's gegen einen Aufsteiger, der am Tabellenende steht und mehr oder weniger die Schießbude der Liga ist. Wir dominante, also ne, dominanter Spielansatz, viel Ballbesitz, so, also an sich, du hattest es, glaube ich, auch bei dir im WhatsApp-Status, ne? Also Pflichtsieg auf jeden Fall gegen die Schießbude der Liga.
Ja, für mich auf jeden Fall, ja. Also.
So, und dann fängt das Spiel halt an mit dem Tor, auf das wir gleich noch kommen. Und was ich wirklich nicht verstehe, ist, warum nimmt die Mannschaft dann den Fuß vom Gas? So.
Tja.
Warum bespielst du diese Mannschaft nicht? Dominant, also ich meine, Länderspielpause war gerade, ne? Ich verstehe das nicht. Du kommst halt raus, spielst gegen so eine Truppe. Ich möchte keinem in Regensburg zu nahe treten. Ich glaube, geben sich alle dolle Mühe, aber wenn das Leistungsniveau ist, was sie jede Woche bringen, dann ist das dolle dünn. So, es
Ja,
gab das.
das hat nichts mit Zweitliga-Fußball zu tun.
So, und dann kommt dazu, also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber es war ja, also die haben uns ja auch Räume angeboten, so. Und wenn du dann, und wenn du dann als FCM mit dem Spielansatz das nicht nutzt, dann weiß ich nicht wieso. Also verstehe ich nicht. Haben die, also so, und jetzt kann man ja nicht mal sagen, Regensburg hat uns auf deren Niveau runtergezogen oder so. Ich hab's nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, warum die nach 15 Minuten einfach so denken, gut, alles klar, war's jetzt, Dankeschön, tschö, wir sind noch da und warten aber echt bloß noch auf den Abpfiff. Das gibt's doch gar nicht.
Ja, es war wirklich, also ich finde auch, die ersten 20 Minuten fand ich auch völlig okay. Gehst auch, wenn, ja, auch wenn der Timo Gebhardt, das da, Timo? Nee, nicht Timo, Felix. Timo Gebhardt ist jemand anders.
Also in deinem, also dein Screenname hier bei Zoom sagt Felix Gebhardt.
Ja, dann ist es auch nicht Timo Gebhardt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Timo Gebhardt gekommen bin. Ja, also, auch wenn natürlich das Tor zu 100% auf den Tor von Regensburg geht,
Naja, naja. Möchte ich streiten, aber mach es mal zu Ende.
Also bitte, also den Ball, Also Entschuldigung. Also, ey,
Na, jetzt hat ihn ja auch noch einer geschossen, weißt
den hält ein E-Jugendtorwart mit der Mütze fest und zwei gebrochenen Armen und einer Augenbinde.
Und Krücken.
Also, nee, also Entschuldigung. Also, das ist doch kein Torschuss, das ist doch ein Witz. Also, was der da macht, das ist ja noch ein größerer Witz. Also, das Tor geht zu 100% auf den Gepard. Also, wer mir da erzählt, dass das ein Tor war, was du selber, nee, also, nee, m-m. Also, das geht zu 100% auf den Torwart von dem Zweitliga-Torwart erwarte ich, dass der den mit zwei gebrochenen Armen und Beinschiene hält. Also, bitte. Nee.
Ja, ich glaube,
Also,
das kann man, ich glaube, das kann man auch. Also ich glaube, da sind wir uns schon einig, ne? Dass das ein Tor ist, was eigentlich nicht fallen kann. Oder darf, oder wie
Das
auch
darf
immer.
nicht fallen auf dem Niveau. Also bitte.
In der
Also
Entstehung
da
fand ich es aber schön.
brauchen wir nicht drüber reden. Es war gut gespielt, ja, keine Frage. Aber trotzdem, das ist da, der Ball kommt mit null Tempo da auf ihn. Das ist ja eine Rückgabe. Und er lässt das Ding da durch die Beine trudeln. Also, nee. Also bei aller Liebe. Das ist ein ganz, ganz klares Torwart-Ding. Da ist er ganz klar alleine dran schuld. Das war jetzt kein herausragender Abschluss oder sowas. Das ist einfach riesen, riesen Dusel, den wir da haben. Und ja, das hast du dann auch gesehen. Also ich lege mich fest und sage, macht der Torwart diesen Fehler nicht, geht das Spiel 0-0 aus.
Ja, das so, das ist so. Ja.
Weil Regensburg konnte nicht und wir auch nicht. Also
Naja, bei uns kommt aber erschwerend hinzu, wir könnten eigentlich, wir wollten oder waren halt an dem Tag nicht in der Lage, es abzurufen. Also, und das lässt mich, also ich habe da nachher noch einen Punkt zu, aber das lässt mich tatsächlich ein bisschen ratlos zurück.
also ich
Naja.
weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass man sich eben auch zu sicher gefühlt hat. Dass man gesagt hat, naja, mit der Führung jetzt, naja, also 5 zu 32 Tore mit der Führung jetzt im Rücken, jetzt also schaukeln wir jetzt hier mit ein bisschen mit 10% weniger vielleicht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also,
Aber das wäre
dass
ja,
diese,
aber das wäre ja schlimm.
aber anders kann ich mir nicht erklären, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber bei allem Respekt vor Regensburg, aber ich kann mir nicht anders erklären, dass sonst diese Bumstruppe, sorry, aber es ist halt so, dann zu Abschlüssen kommt, wie der kurz vor der Halbzeit, wo Neuenberger sich da auch anstellt, im 16er, wie ein E-Jugendlicher, der sich da, also das ist ja unterirdisch. Und noch unterirdischer ist ja dann das, was der Regensburger macht. Also der
Ich
schafft es ja aus 5 Metern den Ball. Also wenn er Reimann wenigstens anschießt, ja, oder ich glaub, Gnacker geht da in Richtung Linie, wenn er den dann trifft, okay. Aber das Ding am Tor vorbeizulegen, also Respekt.
Ja, und vor allem nicht
Also
mal, also nicht mal sonderlich knapp am Tor vorbeizulegen.
ja,
Das war
ja,
bestimmt
ja.
einen Meter vorbei oder so.
Da geht er Meter vorbei.
Und
Und
ich
das
will auch.
aus der Entfernung, da sage ich mir
Ja.
dann auch. Also, wobei, ja, Reimann steht gut, also er macht das gut, verkürzt er gut den Winkel, steht da auch richtig, aber trotzdem, also da erwarte ich, sorry, nee, also, nee. Also, und so ein Ding lässt du halt zu. Ja,
Ja,
gegen, also
naja.
gegen, sorry, nochmal, aber das ist doch bei allem Respekt vor der Arbeit von Regensburg und bei, also, aber nee. Dass du da so eine Chance zulässt, das hat mich schon in der Halbzeitpause so ein bisschen ratlos zurückgelassen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil wieder mal ausreichend ist, eine Flanke von außen, ja, und in der Mitte ist dann wieder nicht so richtig Zuordnung dann da am Ball und dann, ja, was Neuenberger dann macht, keine Ahnung, fliegt dann auch schön durch die Gegend, hält sich erstmal das Bein, wird ja auch nicht getroffen, aber hält sich erstmal das Bein. Und da denke ich mir dann auch so, also, ja, Reimann macht es dann gut, muss man schon sagen. Er steht da gut. Aber trotzdem, also den am Tor vorbeizuschießen, Respekt, wirklich. Also.
Ja, naja, und jetzt mal wirklich harter Konjunktiv. Jetzt stell dir mal vor, dieses Tor fällt nicht und das Ding geht rein, dann verlierst du das Spiel sogar noch.
Dann verlierst du das Spiel. Da gehe ich fest von aus.
So,
Wir waren ja offensiv auch komplett harmlos. Also
also.
da
Ja, ich
kam ja
hatte.
eigentlich auch fast gar nichts. Ja.
Ja, war
Gut.
sehr, 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 sehr wenig, ja. Ja.
Ja, aber wie gesagt, am Ende kannst du dich natürlich wieder hinstellen und auch zu Recht dich wieder hinstellen und sagen, du hast 3 Punkte geholt bei einem Konkurrenten im Abstiegskampf, wobei Regensburg ist für mich weg. Also das Thema ist durch, die steigen ab. Vielleicht schaffen sie es sogar mit Minusrekord, mal gucken. Ich meine, sie tun ja alles dafür. Ja, und da muss man einfach sagen, das ist halt. Das sind 3 Punkte. Da freue ich mich auch drüber, dass wir die geholt haben, weil die sind am Ende können die oder werden die wichtig sein. Aber dieses Spiel, oh, das hat mich wirklich eine Zeit lang ratlos zurückgelassen, ehrlich. Also
Ja,
wie du gegen so eine Truppe über 90 Minuten dann in der zweiten Halbzeit phasenweise so schlecht aussehen kannst. Ja? Und dir offensiv halt wirklich gar nichts gelingt. Also wirklich überhaupt nichts, ja. Also das ist schon, das war schon, ja, also ich würde sagen, also das hat sich so eingereiht in die letzten Spiele, finde ich, weil ich fand auch gegen Ulm war es offensiv sehr, sehr mager.
Das stimmt,
Gegen
das stimmt.
Kaiserslautern nach dem Platzverweis war es auch komplett vorbei mit Offensive. Also das zieht sich ja schon so ein bisschen jetzt, auch gegen Hannover haben wir ja offensiv keinen Stich gehabt. Also das zieht sich ja jetzt schon auch so ein bisschen wieder durch jetzt solche letzten Spiele, dass wir es offensiv nicht schaffen, so wieder Gefahr zu erzeugen, wie das am Saisonbeginn der Fall war. Und was mich auch ein bisschen ratlos zurücklässt, tatsächlich bei dem Ulm-Spiel konnte man ja immer noch sagen, okay, es lag halt am Fehlen vom Kars. Ja, man muss aber jetzt leider Gottes sagen, auch wenn er wenig dafür kann, weil du bist ja als Stürmer schon auch auf Bälle ein Stück weit angewiesen, kannst du gerne eine Phrase machen. Aber es war ja auch mit Kars gegen Ringsburg offensiv grottig.
Das stimmt.
Also
Net
muss man ja einfach mal so sagen. Es war ja nicht viel, ja. Also von daher hoffentlich schafft die Truppe es jetzt hier gegen Hertha am Mittwoch, am Mittwoch, Blödsinn, am Freitag, da wieder so ein bisschen so eine Trendwende einzuläuten, weil ich mache mir so ein bisschen Sorgen gerade um den Rest der Spiele, auch wenn wir jetzt gegen Regensburg gewonnen haben, alles cool. Aber das war halt ein Pflichtsieg, ja, bei der Ausgangslage. Und erinnert mich so ein bisschen an die Rückrunde letztes Jahr, wo uns ja der Spielplan auch hold war mit dem Spiel dann in Rostock. Ich glaube, Regensburg war jetzt auch für so ein Spiel genau der richtige Gegner. Und ich lege mich fest, alle anderen 16 Mannschaften hätten uns mit dieser Leistung vom Platz gehauen. Außer Regensburg halt, weil die sind halt wirklich schlecht. Die schaffen das dann nicht. Und von daher bin ich einfach am Ende ja schon glücklich über die 3 Punkte, aber muss halt sagen, die Art und Weise darüber wurde hoffentlich auch dann in der Nachbetrachtung auch sehr, sehr genau geredet.
Ja. Naja, und also der Sky-Mensch sagte dann auch zwischenzeitlich irgendwie ein bisschen bewundernd in unsere Richtung so, naja, wir verwalten das eben einfach auch gut. War jetzt auch nicht so
Naja.
super schwierig. Was ich halt
Eben,
aber
genau, es war ja auch nicht schwer. Also Regensburg hat
so.
uns ja auch nicht gefordert. Also, und wenn
Naja,
sie
es gab
mal.
dann, ja, es gab dann in der zweiten Halbzeit, also in der zweiten Halbzeit, die war ja noch schlimmer als die erste. Da gab es schon auch so ein paar Sachen. Also ich habe hier aufgeschrieben, in der 56. Minute Kontersituation Regensburg. Das war die Nummer, wo Reimann ziemlich weit vorm Tor war und die, glaube ich, über ihre linke Seite kommen und der Schuss dann da so ein bisschen abrutscht.
Ja, ist
So.
einfach ein langer Ball, der von unserem Verteidiger dann schlecht verteidigt ist. Weil er dann nicht weg, weil er den Ball nicht wegköpft und dann kommt er dann halt zum Abschluss. Der Ball geht aber auch, ja,
Ja.
7, 8 Meter am Tor vorbei. Also
Naja,
war jetzt auch nicht gefährlich. Ne?
und ich habe halt mit diesem Verwaltungsmodus auch halt echt irgendwie ein Problem, weil ich kann mir das also tatsächlich nicht erklären, ne? Weil ich mir so denke, naja, also du musst doch Bock haben zu kicken, so. Und gegen eine Mannschaft, die dir auch noch an, also die dir, also eigentlich hat doch Regensburg genau so gespielt, wie wir das brauchen. Ne?
Ja.
So, und hat uns, wie gesagt, Räume gegeben, hat dann auch versucht zu pressen, dadurch halt noch ein bisschen mehr Raum angeboten und so weiter. Und da kann ich nicht verstehen, warum man dann nicht einfach, oder nee, stopp, ich mache hier mal einen Punkt und mache das mal andersrum, ein bisschen positiver gewendet. Immer wenn es ein bisschen schneller ging bei uns, fing Regensburg schon so ein bisschen an, auch zu schwimmen so. Und es war aber oftmals einfach nicht präzise genug, nicht schnell genug so. Und dann denke ich mir auch so, ja, du musst doch einfach Bock haben, da Tore zu schießen. Da kannst du auch 5-0 gewinnen, weißt du, wenn, also
Ja,
so.
wir machen das.
Ja, naja, und
Der
das
zweite
ist.
als Gegentor. Andere haben das gemacht. Ja.
Ja, und das ist eben das, wo ich so denke, das kann ich nicht, das checke ich nicht. Das checke ich eben nicht. So.
Ja, und dann ist ja auch wieder, wo man dann auch sagen muss, dann, und dann, also nochmal das Thema Standardsituation. Ich komme einfach auf diesen Freistoß von Matthijs, ich komme da immer noch nicht drauf klar.
Das war 27. Minute, ja, das Ding,
Leider
meinst
Gottes
du?
siehst du das jetzt hier, leider Gottes sieht man das in den Highlights nicht, die ich mir gerade nochmal angeguckt habe. Aber, also ich muss jetzt wirklich mal. Boah, also, du kriegst einen Freistoß, 18 Meter, zentral vorm Tor. Digga, das ist ein Elfmeter. Vor allem, wenn man dann sieht, wie der Torwart steht. Also grundsätzlich, 18 Meter zentral vorm Tor. Grundsätzlich ist es, gibt es, würde ich sagen, auf der Welt vielleicht ein, maximal zwei Handvoll Spieler, die so einen Ball über die Mauer ins Tor schießen. Das ist unheimlich schwer. Also aus 18 Metern so zu schießen, dass der Ball so eine Flugkurve hat, dass er über eine Mauer und dann ins Tor geht, das ist verdammt schwer. Da musst du wirklich eine unheimlich gute Technik haben. So, damit ist ja für mich schon, also damit ist für mich klar, in der zweiten Liga wirst du so einen Fußballer nicht haben. Deswegen verstehe ich nicht, warum der Torwart, also für uns wäre es ja eigentlich gut gewesen, wenn dort ein Freistoßschütze gestanden hätte, der das nutzt. Der Torwart steht sehr weit in der Mitte. Sehr weit. Verstehe ich persönlich nicht, weil wie gesagt, über die Mauer, das Ding, nicht in der zweiten Liga. So, also, steht Torwart erstmal viel zu weit in der Mitte. Und da frage ich mich allen Ernstes, was machen wir im Training, wenn wir Standardsituationen trainieren? Weil auch solche Sachen kann man trainieren. Da stellt sich ein Spieler hin mit Mathiesen als Links, als Rechtsfuß. Warum stelle ich da nicht noch einen Linksfuß dazu, nur um einfach den Torwart noch mal ein bisschen ins Grübeln zu bringen? Was kommt da jetzt für eine Flugkurve auf mich zu? Schießt der Linksfuß, schießt der Rechtsfuß? Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, Mathiesen versucht ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, er will ja den Ball noch einen halben Meter weiter rüber nach rechts legen eigentlich. Wird dann vom Schiedsrichter aber korrigiert und muss den Ball wieder zurücklegen. Wenn ich doch den Ball von der Position schießen will, warum stelle ich mir nicht zwei Spieler hin, die den Ball dann da hinlegen mit einem kurzen Pass? Also einer rollt ihn hin, der andere tritt drauf, dass der Ball dann wieder still liegt. Und er nimmt Anlauf und schießt. Das ist das Zweite, was ich nicht verstehe. Das Dritte, was ich nicht verstehe, ist, wenn ich doch sehe, dass der Torwart so zentral steht, warum in Gottes Namen hau ich diesen Ball zentral auf den Torwart? Dem knall ich das Ding flach auf die Torwart-Ecke, dann klingelt's. Das ist so wenig Entfernung. Bis der Torwart reagieren kann, ist der Ball im Tor. Also du hast ja, wenn du den mit Schmackes aufs Tor zimmerst, hast du ja, ich würde sagen, eine Flugzeit von dem Ball vielleicht von anderthalb, maximal wirklich zwei, ich würde sogar sagen, maximal anderthalb Sekunden. Dazu kommt eine Reaktionszeit des Torhüters, so 0,3 bis 0, also das heißt, der hat maximal eine Sekunde, um zu wissen, um irgendwie zu handeln. Vergiss es, schaffst du nicht. Schaffst du nicht. Und was machen wir? Wir hauen das Ding zentral auf Brusthöhe auf den Torwart. Und schießen dahin, wo der Torwart steht. Oh, da war ich sauer. Da war ich richtig sauer. Weil ich mir, wie können wir denn aus solchen Möglichkeiten überhaupt nichts rausholen? Das ist mir absolut unerklärlich. Ich verstehe das nicht. Warum schießen wir diesen Ball? Jetzt mal unabhängig von den zwei anderen Sachen, die ich angesprochen habe, vielleicht noch einen Schützen dazu zu stellen oder vielleicht auch einen Schützen über den Ball laufen zu lassen, um die Mauer noch ein bisschen vielleicht in eine Bewegung zu kriegen oder den Torwart vielleicht auch noch in eine Bewegung zu bekommen. Machen wir alles nicht. Wir zeigen dem Torwart von Anfang an, hallo, ich schieße, kannst dich schon mal darauf vorbereiten. Ja, das verstehe ich nicht. Und dann so ein lächerliches Ding. Sorry. Also, das geht mir nicht in den Kopf. Du hast die ganze Torwartecke frei. Der steht so zentral und du schießt genau den Torwart an.
Tja.
Das begreife ich nicht.
Tja, ich sehe schon am Horizont eine zweite Karriere als Torwart, als Standardtrainer auf dich zukommen, so. Das
Ich verstehe das nicht.
klang auf jeden Fall sehr fundiert.
Also
Ja.
ich kann einfach nicht, wie wir solche Dinger und aufgrund unserer Spielweise, und das ist ja eigentlich eine Geschichte, das muss man ja auch loben, aufgrund unserer Spielweise kommen wir ja aufgrund dieser Dribbling-Situationen, die wir ja oft um den 16er herum kreieren, wir kommen ja öfters in solche Freistoßpositionen. Das ist ja gerade ein Grund für mich. Ich würde diese Sachen bis zum Erbrechen trainieren. Weil das sind doch Situationen, wie gesagt, das ist ein besserer Elfmeter. Also das ist ein Elfmeter nur mit Mauer. Aber du kannst doch völlig zentral, das ist ein ruhender Ball, du musstest, also, und du schaffst es nicht, das Ding so ein bisschen so auf die Ecke zu zimmern, dass der Torwart halt auch was machen muss. Der muss ja nur stehen. Der muss ja dann nur stehen und den Ball rausfausten. Mehr muss er in der Situation gar nicht machen. Den muss ich doch wenigstens ins Fliegen bringen.
War übrigens, also es war in der 27. Minute und
Alter.
das war übrigens nach dem Tor unser erster Torschuss wieder. Wenn ich das hier richtig auf dem Zettel habe. Auch.
Also da kannst du, wie gesagt, so zentral vorm Tor, ja. Also wie gesagt, da kannst du zwei, drei Sachen machen. Du legst entweder den Ball noch ein Stück rüber, stoppst ihn ab, haust das Ding dann mit dem Vollspann aufs Tor, du stellst einen Linksfuß dazu, du lässt vielleicht einen über den Ball laufen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wo du es halt auch schaffst, vielleicht den Torwart noch zu einem kleinen Schritt in eine Richtung zu zwingen oder die Mauer ein Stück weit in Bewegung zu kriegen. Nein, wir machen das alles nicht. Wir zeigen den Torwart sofort an. Hier, der Mathiesen, der schießt übrigens, der kann sich schon mal drauf vorbereiten. Das ist doch gerade aus dieser Entfernung. Also, nee, also da komme ich echt nicht drauf klar. Also ich frage mich wirklich, was das angeht, frage ich mich wirklich, was passiert eigentlich im Training, wenn solche Sachen, wenn sie denn trainiert werden. Also,
Ja,
das ist
wahrscheinlich
mir ein
gar nichts,
Rätsel.
weil die ganze Zeit Steckpässe trainieren müssen.
Das
So.
ist mir echt ein Rätsel. Also, was wir an Standardmöglichkeiten jedes Mal in so einem Spiel wegschmeißen, das ist kompletter Irrsinn.
Naja,
Also.
und dann andersrum, Beginn zweite Halbzeit, beziehungsweise Ende erste Halbzeit, Gab es dann ein paar Standardsituationen für Regensburg? Gab ein paar Ecken. Da war der Kollege Pröger einer, der mir da aufgefallen ist. Und das ist dann auch so ein Ding, wo ich mir denke, naja, also so eine Mannschaft, ja, wie Regensburg, die ja sonst nix so richtig auf die Kette bekommen hat, offensiv, die kann halt nach so einem Standard auch mal einen reinpurzeln lassen. So, und wir wissen ja alle, wie unsere Verteidigung so funktioniert. Ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm, wie viele Gegentore wir jetzt schon nach Ecken und Freistößen und so weiter
Das
bekommen
sind
haben.
schon ein paar.
Würde aber aus dem Bauch heraus auch sagen, das sind schon ein paar. So, das verstehe ich dann halt auch nicht, ne? Also warum man das dann überhaupt irgendwie zulässt, so, dass sie sich da so Standardsituationen erarbeiten können, weil wissen wir genau, ne, da rutscht immer mal, gerade bei uns rutscht immer mal einer durch. Aber auch an der Stelle muss man was Positives auch sagen. Das war jetzt das zweite Spiel ohne Gegentor. Also auch das ist ja, also gehört ja zur Wahrheit. So,
Ja,
also da haben wir auch.
ist halt dann die Frage, inwieweit lag das an dir selbst?
Ja, also klar,
Also
ne?
wenn ich den Strafstoß sehe, gut, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf, wenn ich den Strafstoß sehe, wie lächerlich der geschossen ist, ja, dann, ja.
Ja.
Ja, also.
Ja. Also ich glaube, wir können sozusagen als Zwischenfazit schon mal festhalten, wir haben eigentlich alles dafür getan, dass Regensburg dieses Spiel nicht unbedingt verlieren muss. So,
Das kann man so sagen, ja.
oder viel dazu getan und haben einfach, also normalerweise musst du da, bleibe ich bei, dann bin ich auch ruhig. In der ersten Halbzeit musst du da den Sack zumachen und dann kannst du von mir aus in der zweiten noch auslaufen, alles schick.
Ja.
Aber passiert halt nicht. Ne? Es gab dann noch, ich gucke jetzt hier gerade, also es gab das Tor von Henk, dann gab es diesen Freistoß von Mathiesen,
Naja,
27.
das Tor
Minute.
von Gebhardt. Ja.
Ja, wie auch immer, genau. Ich hab da übrigens eine Hypothese oder eine Arbeitshypothese zu gehabt und hatte auch mit Konsti nochmal Kontakt. Also ist ja der einzige Torhüter, dem ich überhaupt vertraue. Und hatte gehofft, dass er mir nochmal seine Einschätzung zum Tor gibt. Hat er jetzt aber nicht gemacht, leider. Weil, also sozusagen so ein bisschen zu einer Ehrenrettung für den Kollegen Gebhardt hätte ich nämlich jetzt die These geäußert, dass dieser Ball wahrscheinlich auch ein bisschen angeschnitten war und naja, egal, also es wird jetzt sehr technisch. Ich hätte da einfach
Alter,
gerne, ich hätte da jetzt
nee.
einfach, na, ich hätte da einfach gerne sozusagen, wie gesagt, von dem einzigen Torhüter, dem ich vertraue, noch meine Einschätzung gehabt, wie das aus einer Torhüter-Perspektive, also wie er das wahrgenommen hat, aber kann ich jetzt nicht liefern, leider. Genau, also auf jeden Fall dieses Tor, dann Mathiesen, 27. Minute, dann gab es einen Abschluss von Bocu in der 42. Der da schön freigespielt wird und dann eigentlich, glaube ich, in die Ecke schlänzen will, aber auch direkt auf den Torwart schlänzt. Und das war's in Halbzeit 1 an Abschlüssen. So, und dann hatte Regensburg dieses Ding, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und ich habe dann hier tatsächlich aufgeschrieben, nach 45 Minuten schwaches Zweitligaspiel und es ist mir komplett schleierhaft, warum der Club im Verlauf der ersten Halbzeit so den Fuß vom Gas nimmt. Okay. Dann, Thomas, jetzt bin ich gespannt, weil da fand ich nämlich eine Diskussion im Discord auch ganz interessant. Wird Bocu ausgewechselt in der Halbzeitpause und für ihn kommt Jason Schicker. So, und ich glaube, wir sind uns da beide einigermaßen einig, was sozusagen Jason Schickers Situation betrifft und dann auch noch in so einem Spiel. Er sah jetzt, das stimmt schon auch, ne, sah jetzt auch nicht sonderlich, also nicht sonderlich gut aus, sondern eher auch so ein bisschen schwierig, hat er dann noch.
Ja, wer denn nicht in dem Spiel?
Wer denn nicht, genau, und hat er dann in der,
Also.
glaube ich, 83. Minute noch versucht, einen Elfmeter zu schinden oder so, aber da ging es ja dann auch, zumindest im Discord, so ein bisschen um die Frage, hat Jason Schicker jetzt seine Chance genutzt oder nicht und so. Und das wollte ich hier gerne nochmal thematisieren, weil ich fand, du hattest da einen guten Take zu, den ich so auch unterschreibe. Kannst ja vielleicht nochmal versuchen, wieder zu wiederholen, was du da so
Ja,
diskutiert
also
hast.
ich find's halt schon krass, wie ein Spieler, der seit Monaten keine Rolle spielt, keine Minute bekommt, keine Spielpraxis hat. Er wird eingewechselt in einem Spiel, was komplett undankbar ist. Also, es ging ja schon in der ersten Halbzeit so nach 30 Minuten, 25, 30 Minuten los, dass wir nach vorne überhaupt nichts mehr gemacht haben, so richtig. Und dann kommt da ein Spieler rein, der, wie gesagt, überhaupt nicht im Rhythmus ist. Und der soll jetzt hier die Kohlen aus dem Feuer holen. Und wird dann nach 45 Minuten dann so hingestellt, als ob, naja, Chance nicht genutzt. Und man sieht ja, warum er nicht spielt. Und dann denke ich mir so, Leute, nee, das geht mir ein bisschen zu weit. Das ist mir auch ein bisschen zu einfach.
Ja, mir auch, ja.
Weil man muss da schon auch sehen, dass der Junge halt überhaupt nicht im Rhythmus ist. Also ich finde, du kannst von einem Spieler, der, wie gesagt, jetzt das erste Mal seit, keine Ahnung, 6 Wochen das erste Mal wieder Spielrasen unter sich hat und nicht bloß Trainingsrasen, kannst du nicht erwarten, dass der auf einmal die Kohlen aus dem Feuer holt. Und man vergisst mir da auch immer viel zu schnell. Er wurde ja auch in der 46 Minute immerhin für einen Spieler eingewechselt, der ja scheinbar auch nicht gut war, der aber seit Wochen spielt, aber seit Wochen halt auch nicht gut spielt. Aber der kurioserweise, der kriegt dann, der kommt dann nicht viel an, der wird dann im Gegenteil, der wird dann so nach dem Motto, naja, der hat ja immerhin einen Abschluss. Wo ich mir dann denke, ja, okay, mag sein. Aber ich finde, man ist da mit Jason Shaker in meinen Augen ein bisschen zu kritisch. Und das ist auch, das finde ich auch, ja, unfair ist das falsche Wort, aber das erinnert mich alles so ein bisschen, ich weiß nicht, das erinnert mich so ein bisschen an unsere Drittliga-Zeit, Marcel Kostli. Der war ja auch immer dann ganz schnell so derjenige, der für alles verantwortlich ist und der dann auch ausgepfiffen wurde teilweise. Und ich habe so das Gefühl, da hat man sich jetzt so ein bisschen den Jason Shaker so ein bisschen rausgesucht. Jetzt nicht mit Absicht, sondern das kommt, also es wirkt halt so ein bisschen so, naja, jetzt ist halt Shaker derjenige, der jetzt dran ist. Und es ist halt schwierig, wenn du überhaupt nicht spielst, sondern kommst du auch noch in so einem Spiel rein. Wechselst du den ein, wenn es flutscht, du führst 2-0, das Spiel läuft, tritt er auch ganz anders auf. Dann tritt er auch ganz anders auf, wenn er dann reinkommt. Aber so ist es verdammt schwer. Du kommst in ein Spiel rein, wo nach vorne überhaupt nichts geht bei deiner eigenen Mannschaft. Wie gesagt, hast keinen Rhythmus, ja, und dann sollst du da auf einmal derjenige sein, der jetzt hier alles rumreißt. Also, nee, da habe ich mir also gedacht, nee, das kann ich für mich so nicht stehen lassen. Und da fand ich schon, dass da mit Jason Checker für meinen Geschmack ein bisschen zu hart ins Gericht gegangen wurde.
Ja, schließe ich mich total an. Unterschreibe ich auch so. Guido hat mich bei Neuss vom Krügelplatz noch auf eine Sache gebracht, die mir gar nicht so aufgefallen ist, aber wo er, glaube ich, recht hat. Er sagte nämlich, also ihm war gar nicht so richtig klar, welche Aufgabe Jason Schicker eigentlich hat, als er kam, weil der auch irgendwie, naja, also sozusagen jetzt nicht, also so hat Guido das berichtet, ich konnte das dann nicht mehr ganz genau rekonstruieren, aber jetzt nicht, also 1:1 auf der Position dann war, sondern auch irgendwie mal zentral auftauchte und so weiter. Also das kommt dann da noch hinzu. Und was du gerade sagtest zum Thema Rhythmus und Nachsicht mit dem Spieler, als Barış Anfang der Saison dann zurückkam aus der Verletzung und so weiter, da war das ja O-Ton, ne? Zu sagen halt, naja, der muss spielen, der braucht Spielpraxis, der muss in den Rhythmus kommen, und da hat halt auch nicht alles funktioniert. Wir wissen auch alle, dass Artig im Moment auch eine richtig beschissene Saison hat, aber da war die Diskussion ganz anders. Ja, und jetzt ist es hier so, wie du, jetzt ist es so, wie du sagst. Ich habe jetzt hier gerade mir mal Jason Schakers Statistiken aus der Saison nochmal gezogen. Also er hat in Elversberg 1 Minute bekommen, hat dann am 4. Spieltag gegen Nürnberg 45 Minuten bekommen, war dann gar nicht mehr, also entweder nicht im Kader oder ohne Einsatz im Kader, aber mehr gar nicht im Kader, also war dann dreimal auf der Bank und spielt jetzt halt 45 Minuten. Und da sollte man dann schon, finde ich auch, ja, mir fällt jetzt wieder nur das Englische ein, hier Benefit of a Doubt, also lass den doch mal 2, 3 Spiele machen und dann wieder ein bisschen im Rhythmus sein, dann sieht das auch anders aus, bin ich mir sehr, sehr sicher. Also bin ich
Beziehungsweise kann man auch
bei
sagen, wenn
dir.
es dann genauso aussieht, dann kann man gerne diese Kritik auch äußern. Also
Oder
dann bin ich auch
so,
der Meinung,
ja, oder so.
dann kann man gerne da so auch drüber diskutieren. Aber nicht nach monatelang keine Spielpraxis und dann reinkommen und dann jetzt, na jetzt, Checker, komm, mach mal. Du musst jetzt beweisen, dass du es kannst. Nee, beweisen, dass es können, müssen es alle, auch die von Anfang an spielen. Und da bin ich der Meinung, ist vor allem auch ein Livan Burcu gerade einer, der in meinen Augen in den letzten Wochen halt auch nicht nachgewiesen hat, warum er zwingend Stammspieler sein muss. Aber da sagt keiner was.
Ja.
Ja, gut, der Bengel ist noch jung, der ist 19, alles gut. Da sind natürlich auch Leistungsschwankungen völlig normal. Das ist auch überhaupt kein Problem. Aber dann bitte in der Bewertung dessen auch da gegenüber Jason Checker fair bleiben. Also ich glaube, mit den Spielanteilen, die Burcu hat, wenn Checker die hat, glaube ich, sieht das nicht schlechter aus. Ob es besser aussieht, ist eine andere Diskussion. Aber es sieht zu, ich würde sagen, es sehe nicht schlechter aus.
Naja, könntest du recht haben, ja. Und jetzt habe ich dann nochmal so überlegt, und das ist jetzt gar kein Diss sein gegenüber Jason Shaker, aber ich glaube, das könnte auch eine Rolle spielen. Also Shaker ist ja jetzt nicht ein Spieler, Barış wäre so einer, glaube ich, aber Shaker ist es jetzt, glaube ich, von der Qualität her einfach nicht, der jetzt halt reinkommt und einfach sozusagen jeden Mitspieler irgendwie automatisch besser macht oder so. Also ich glaube, der hebt, also Jason Shaker ist, glaube ich, ein guter Zweitligaspieler, so. Aber das ist jetzt nicht so, dass der sozusagen das Niveau der Mannschaft sozusagen nochmal auf ein neues, also alleine auf ein neues Level heben kann. Da gibt es wenig Spieler, die das können. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, das kommt
So,
noch dazu, ja.
weißt du, also der ist einfach, wie gesagt, das ist ein okay, also ist ein okayer Zweitligakicker, hat er nachgewiesen, ne, und hat es dann eben schwer, genau. Und was Burcu betrifft, der hat natürlich jetzt ein bisschen das Glück, dass Artig halt eben ausfällt. Ich sehe den nicht ganz so dolle kritisch. Ich finde, er macht schon ein paar Sachen gut, und auch jetzt gegen Regensburg hat er, also das, was ich von ihm erwarten würde, was er eben macht, also seine Tempo-Dribblings und seine 1-gegen-1-Situation, die hat er dann schon durchaus auch gesucht, aber hat halt einfach, also ich würde jetzt eher sagen, aus meiner laienhaften Perspektive von der Seitenlinie, eher unglücklich agiert, aber so richtig schlecht fand ich ihn jetzt eigentlich nicht. So.
Ja, aber ihm geht halt komplett die Effizienz ab in seinen Aktionen.
Das ist richtig, ja. Das stimmt. Ja,
So,
da
und
hast du
ja, und
recht.
das, was bringt dir das, wenn du da einen hast, der schön Tempo dribbeln kann, der aber dann im letzten Drittel halt die falsche Entscheidung trifft?
Genau. Ja, naja,
Und das
genau.
macht er
Ja.
halt noch, und das ist auch gar nicht schlimm. Wie gesagt, der ist 19, das ist auf dem Niveau, glaube ich, seine zweite Saison. Ja, das ist alles cool. Ich will da nicht sagen, dass das ein schlechter Fußball, darum geht es mir gar nicht. Um Gottes Willen. Dass er jetzt in der Situation, in der er ist, dass er diese Leistungsschwankungen hat, er hat ja auch schon gute Spiele gemacht für uns, das ist doch überhaupt keine Frage. Aber gerade Stand jetzt und auch die letzten Spiele, auch gegen Ulm, auch gegen Kaiserslautern, also ich fand ihn da nicht gut. Und ich fand ihn jetzt auch, hatte auch Gründe, warum Christian Tietz ihn zur Halbzeit rausnimmt. Also, wenn es jetzt keine Verletzungsgründe waren, waren es ja sicherlich Leistungsgründe. So, also war er mit der Leistung auch nicht zufrieden. Und deswegen finde ich, sollte man auch dann sagen, okay, wenn da ein Spieler reinkommt, der jetzt gerade mal, ja, der jetzt seine ersten 45 Minuten seit Wochen oder Monaten bekommt, sollte man da auch ein bisschen, ja, fairer sein ihm gegenüber. Weil, wie gesagt, bei Burcu regt sich keiner auf, da freut man sich über einen Abschluss, den er hat, aber ansonsten ist es teilweise, also ich sag mal, er trifft bei 7 von 10 Entscheidungen im letzten Drittel, trifft er in meinen Augen die falsche Entscheidung. Und das ist zu viel, auch wenn er erst 19 ist. Das wird hoffentlich noch kommen. Ich meine, er ist ja nur leider nur ausgeliehen. Wahrscheinlich kommt dieser nächste Entwicklungsschritt jetzt bei uns und dann wird er woanders dann diese Schritte fortführen. Das kommt auch nur mit Spielpraxis, keine Frage. Aber wie gesagt, in meinen Augen beweist Livan Burcu zurzeit nicht zwingend, dass er zwingend so viel besser ist, dass er eben diese Spielanteile, die er bekommt, so sehr rechtfertigen kann, in meinen Augen. Und
Ja.
das ist keine Kritik in dem Sinne, dass der schlecht ist. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Nein, nein. Darum geht es mir gar nicht. Ich finde einfach, dass man dann schon auch fair sein sollte und sagen müsste, naja, bei den Spielanteilen, die er hat, im Vergleich zu einem Jason Cheka, und dann mal guckt, was dann rauskommt am Ende. Und dann würde ich sagen, dann sollte man, glaube ich, sich mit Kritik an Jason Cheka ein Stück weit zurückhalten. Weil dann sieht man, das ist nicht viel, was dabei rumkommt zurzeit.
Naja, und ich
Und
glaube,
er
es
hat
hilft.
viel mehr Spielanteile.
Das stimmt. Und ich glaube, also ohne Jason Shaker jetzt zu kennen, aber ich glaube, was, also persönlich zu kennen, aber ich glaube, was ihm jetzt auch nicht hilft, also was der, glaube ich, bräuchte, wäre so eine Form von Bestärkung und so. Ne? Und jetzt nicht so, okay, du hast jetzt deine Chance, hast du nicht genutzt, jetzt kannst du gehen, so ungefähr. Weißt du? Also das ist ja dann auch, also ich meine, auch schwierig letztlich.
Ja, na klar. Du hilfst dem Bengel jetzt nicht, wenn du jetzt sagst, okay, ja, war jetzt von dir nicht so gut, jetzt spielst du erstmal wieder 7 Spiele nicht. Also,
Ja,
da
genau.
machst du das Selbstvertrauen komplett kaputt.
Richtig.
Also von daher, ich hoffe, dass er weiter Möglichkeiten bekommt zu spielen. Ich glaube, das wird auch bei ihm dann wieder besser aussehen, wenn er einfach mal auch in den Spielrhythmus reinkommt.
Ja.
Wenn nicht, dann kann man diese Diskussion natürlich auch auf eine andere Art und Weise gerne führen. Aber ich würde da trotzdem erstmal 2, 3 Spiele, die ja dann auch mal mehr Spielanteile als nur 5 Minuten bekommen, auch gerne mal abwarten.
Ja, bin ich bei dir. Okay, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch, also ich glaube, wir haben über Regensburg jetzt das meiste gesagt, was wichtig ist, aber wir müssen natürlich noch über diesen Elfmeter sprechen. Und, also,
Schlecht
oder,
geschossen.
und den dann und den Abschluss und das, sozusagen die Parade von Reimann und wie Fußball dann manchmal doch, also eben doch fair ist, so am Ende des Tages. So, ich fand da eine Sache, also eine Sache hat mich wirklich wieder erheitert bei dieser ganzen, also manchmal finde ich Fußballfans einfach goldig. Also, ne, es gibt diesen Elfmeterpfiff und ich glaube, wir sind uns, also wir beide bestimmt und viele andere sind sich auch einig, dass das, also das kann kein Elfmeter sein. Also 9,5 von 10 Schiedsrichter würden den vermutlich nicht geben, nehme ich an. Also ich habe da jetzt auch, also meine ersten Reaktionen auch so gedacht, wofür? So, aber okay, es gibt diesen Elfmeter. So. Und dann las ich so die eine oder andere Reaktion. So, ja, Schiri-Vollkatastrophe. Ne? Und dann wurde sich so ein bisschen beklagt. Und dann dachte ich mir so, okay, also, der FCM spielt 87 Minuten die komplette Vollgrütze. So, ja. Schafft
Ja.
es, schafft es irgendwie nicht, schafft es irgendwie nicht, gegen den Tabellenletzten und Schießbude der Liga zu dominieren, was der Verein ja könnte.
Musst
So,
ja nicht
und
mehr
dann ist.
dominieren, du musst einfach 2 Tore schießen.
Ja,
Also, du
so.
musst ja nicht mehr dominieren. Es reicht ja, wenn du gegen diese Halodri-Truppe da hinten 2 Tore schießt.
So, und dann kriegst du diesen Elfmeter, also potenziellen Gegentor gegen dich, und dann ist der Schiedsrichter schuld. Weißt du, da denke ich mir so, also ich verstehe das,
Ja.
irgendwie verstehe ich das Argument schon auch, aber da blendet man eine ganze Menge irgendwie aus. So, genau, also dieser Elfmeter. Ich fand ihn, naja, also wenn du denen gibst, dann gibst du, glaube ich, pro Spiel irgendwie so 5 bis 6 Elfmeter vermutlich. Und fand's dann gut, dass also dass Domba Reimann den dann hält. War jetzt auch, also kann man auch halten, so. Also gut, wenn er in die andere Richtung springt, dann natürlich nicht, aber hat die Ecke da gut gerochen und holt ihn gut raus,
Ja
ne? Also ich
gut,
möchte.
das ist eine 50-50-Chance. Entweder falle ich nach links oder ich falle nach rechts. Also,
Ja, du kannst doch stehen bleiben,
kannst,
aber.
ja, aber wenn du fällst, fällst du nach links oder nach rechts. Also ist die Chance 50-50.
Ja,
Und
das
wenn er dann
stimmt.
so schlecht geschossen ist, dann musst du halt nur in die Richtung fallen.
Das stimmt.
Also ja, super, dass er den gehalten hat, aber ich würde da jetzt nicht wie der Sky-Kommentator einen riesen Tamtam draus machen. Oh, überragend, ja, Leute. Also der Ball ist wieder halb, einigermaßen halb hoch geschossen, der ist nicht platziert, der ist so halb in die. Das ist für einen Torwart so ein dankbarer Ball, wenn du in der Ecke bist. Also wenn du den nicht hältst, dann machst du was falsch.
Ja.
Also,
Naja,
ja, er hat
was.
die Ecke, okay, alles cool, ich freue mich auch, dass er den gehalten hat. Wie gesagt, ich möchte das auch nicht, ja, um Gottes Willen. Aber bitte, bitte, das ist ein grottig geschossener Elfmeter und dumme Reimann ist halt in der Ecke und hatten dann. Also
Ja.
gut für uns, 3 Punkte, alles cool.
Ja, nein, trotzdem natürlich trotzdem teuer, weil sich Mathiesen natürlich aufregen musste, dafür die gelbe Karte kriegt.
Ja, also.
Und jetzt gegen Hertha gesperrt ist, was ich persönlich, ich glaube, das kann die Mannschaft gut kompensieren, indem du dann halt eben Müller, von dem ich fand, dass er ein gutes Spiel gemacht hat, dann halt wieder in die Innenverteidigung stellst und Hugonet, der dann zurück sein dürfte, quasi auf die Sechs. Aber trotzdem natürlich Kacke, so, ja. Und dann gab es ja so VAR-Diskussionen.
Darf
So.
ich noch was zu dem Elfmeter sagen?
Ja, na klar.
Oder zu der Entstehung? Oh Gott, jetzt. Ja, ich ahne schon wieder Schlimmes, was ich mir da anhören muss.
Macht nichts, die Mails kommen bei mir an, also alles gut.
Also, wir sind uns alle einig. Das ist, also sagen wir mal so, nee, einig sind wir uns nicht, weil ich. Also, nee, ach, pass auf, ich fange einfach an, wie ich mir das so denke.
Ja.
Der ist für mich, ist der Elfmeter auch brutal hart. Der ist für mich aber tatsächlich eher vertretbar als der gegen Kaiserslautern.
Okay.
Ich begründe auch gerne, warum. Ihr könnt mich auch alle für verrückt erklären, das ist mir dann aber auch relativ egal, weil das ist so, also ich finde schon, also du musst ja auch immer die Position des Schiedsrichters zu der Szene sehen. Und der Schiedsrichter hat, finde ich, einen guten Blick drauf und Jason Schickler macht einen ganz großen Fehler. Er hat den Arm auf Brusthöhe des Gegenspielers und der hat da einfach nichts zu suchen. Wenn du dann siehst, ich habe das jetzt hier mal ganz normal in Spielgeschwindigkeit laufen, der Arm geht wie so eine, ich will nicht sagen, dass er ihn schlägt, aber diese Bewegung des Arms sieht aus wie eine Schlagbewegung in Richtung Brust. So. Und ich glaube tatsächlich, und man darf es ja auch nicht vergessen, Schiedsrichter hat dann in der Szene eben nur diese Sicht und das ist ein Sekundenbruchteil. Der hat nicht wie wir 7.228 Wiederholungen in zehnfacher Slow-Mo, sondern der hat diese Situation so, wie er sie sieht. Jason Schicker macht halt diesen Fehler, dass er mit dem Arm dort zur Brust geht und ihn vermeintlich festhält. Und ich glaube, das ist der Grund, warum der Schiedsrichter diese Entscheidung trifft. Dass dann der VAR nicht eingreift, ist für mich eigentlich nur damit zu begründen. Und wie gesagt, ich will da nichts in Schutz, nicht, dass das wieder jetzt falsch ankommt. Ich will da nichts in Schutz nehmen und gar nichts. Ich sage nur, so würde ich sagen, so war der Grund, warum es so entschieden wurde. Und der
Genau.
VAR hat eben genau auch diese Szene so bewertet und hat gesagt, ja, da ist ein Kontakt, wobei ich auch sage, wenn du darfst nicht jeden Kontakt als Elfmeter werten, das ist Irrsinn. Ja, und deswegen hat er gesagt, okay, wir kassieren diesen, also wir sagen, es ist keine klare Fehlentscheidung und deswegen lassen wir
Genau.
diese Entscheidung so bestehen und winken ihn
Genau.
und lassen ihn nicht. Das ist jetzt mein Ansatz an Erklärung. Ich sage damit nicht, dass ich diese Entscheidung richtig finde. Nicht, dass das wieder in den falschen Hals kommt. Ich finde auch, das ist, sorry, aber nee, bitte. Also, aber das ist für mich ein Erklärungsansatz, warum er dort in der Szene dann auf Elfmeter entscheidet
Ja, und
oder
ich
auf
glaube damit,
Strafstoß.
genau, und ich glaube mit allem, was du sagst, hast du auch die Erklärung für den, also sozusagen für das Nicht-Hinzuziehen des VAR halt auch gleich mitgeliefert. Also das ging ja auch ein bisschen hoch her. Ich habe dann heute auf dem Rückweg von der Arbeit eben Neues vom Hügelplatz gehört und Guido hat sich ja furchtbar aufgeregt über den Umstand, dass, naja, dass der VAR da nicht eingreift und so Sachen. Und ich habe mich das natürlich auch gefragt und ich habe mich dann mal erkundigt. Also ich muss jetzt Rahmenhandlung noch ein bisschen geben. Beschäftige mich mit dem VAR-Thema ja eigentlich überhaupt gar nicht. Aber es gibt ja da tatsächlich eben sozusagen Situationen, wo der dann eingreift und wo nicht eingreift, und das ist irgendwie relativ klar beschrieben und so. Und ich habe mich da auch nochmal erkundigt. Und es ist tatsächlich so, wie du das sagst. Also das Ding, also wenn ich es richtig verstanden habe, und ich hoffe, ich gebe das jetzt korrekt wieder, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es halt so, der VAR greift dann ein, wenn es, also der bewertet sozusagen schwarz-weiß, also ne, Fehlentscheidung oder keine Fehlentscheidung. So, und in der Szene war es nun aber so, wie du es ja auch gesagt hast, also der Schiedsrichter sieht einen Kontakt und die kommunizieren ja dann auch, also sozusagen VAR und Schiedsrichter. Und naja, in dem Moment, in dem der Schiedsrichter halt sagt, ich habe da, also der VAR fragt, was hast du, also wie hast du die Szene gesehen? Der Schiedsrichter sagt, ich habe einen Kontakt wahrgenommen, und dann, wie gesagt, entscheiden halt 9,5 von 10 Schiedsrichtern wahrscheinlich nicht auf Strafstoß, aber du kannst eben auch, es ist halt nicht super, super eindeutig Fehlentscheidung so, du kannst diesen Elfmeter, der super hart ist, kannst du halt geben, und in dem Moment ist das dann für den VAR, so habe ich es erklärt, also so habe ich es, meine ich es verstanden zu haben, dann ist es für den VAR halt erledigt. Ne? Also wenn es jetzt nicht eindeutig irgendwie falsch ist, oder wenn der Schiedsrichter sowas sagt wie, naja, ich habe es nicht genau gesehen oder so, sondern er hat halt da eben einen Kontakt wahrgenommen, den du, glaube ich, gut beschrieben hast, und konnte dann für sich die Elfmeterentscheidung rechtfertigen, und dann ist das für den VAR durch. So habe ich das erklärt bekommen. Ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder. Und deswegen kann der nicht zum Einsatz. Weißt du? In dem
ich
Moment.
Ich kann das ja, wenn du willst, ich kann das gerne so. Dir nochmal zeigen, was ich da meine. Für die, die es jetzt mitgucken wollen, die da Interesse dran haben, oder auch, ja, also die jetzt nicht vielleicht sagen, oh, der Haufen, der redet schon oder nur dummes Zeug. Ich kann dir das ja mal zeigen. Das ist, und für die, die mitgucken wollen, ist es die Zusammenfassung von Sport 1 auf YouTube. Und das geht so, ja, bei 3:08. Warte mal, Alex, ich teile mal kurz hier. Bildschirm freigeben. Achso, kannst du das mal bitte kurz aktivieren?
Freigabe für nur jeweils einen Teilnehmer ermöglichen. Erweiterte Freigabeoption. Du könntest doch jetzt freigeben, oder nicht?
Nee, der Host hat die Bildschirmfreigabe für Besucher deaktiviert.
Was muss ich jetzt machen?
Ja, keine Ahnung.
Das hatten wir doch neulich schon mal.
Du bist doch Chef hier.
Ich kann dich in den Warteraum stellen. Warte mal, wie war das denn? Freigeben? Nee, ich will ja gar nichts freigeben. Ich will, dass du was freigibst. Geh weg hier. Ich weiß nicht mehr, wie das funktionierte. Freigabe für mehrere Teilnehmer gleichzeitig ermöglichen. Versuch jetzt mal.
Warte. Ja, das sieht gut aus. Siehste. Das sieht gut aus. So, also pass auf, ich zeig dir das jetzt gerne mal. So, hast du? Jetzt müsstest du was sehen.
Ich sehe was, ja.
Genau, also wenn du jetzt mal guckst, ich habe jetzt.
Sehe die geile Original-Ultrafahne, aber okay.
Ich habe auch mal ein bisschen langsamer jetzt gemacht. 0,5. Mhm. So, und wenn du das jetzt, mach dann so. Jetzt. Siehst du,
ja, jetzt kommt die Klammer.
Guck mal,
ja, genau.
Guck mal auf den Arm von Čeka. Genau. Und das ist halt einfach in der Situation auch dumm, weil der Arm dort einfach nichts zu suchen hat. Und es sieht tatsächlich, und wenn du jetzt die Position vom Schiedsrichter siehst, das sieht so aus, als ob er ihn hält. Das genau. muss man leider Gottes so deutlich sagen. Und deswegen bin ich schon der Meinung, ist es in dem Moment, wo er das sieht und wo er dann die Entscheidung trifft, dort auf Strafschuss zu entscheiden. Ja, das ist für mich brutalst hart, aber rein regeltechnisch ist es für mich vertretbar.
Und deswegen greift er vorher nicht ein.
Und genau deswegen greift der VAR nicht ein.
So,
genau.
und das ist das Ding, so, wie gesagt, was ich bis dato nicht verstanden hatte, wo ich jetzt aber echt nochmal verstanden habe, man muss, glaube ich, wirklich, bevor man sozusagen anfängt, da halt irgendwie abzuranten über Schiedsrichter, muss man sich, glaube ich, wirklich intensiver mit dieser VAR-Thematik nochmal befassen, so, weil es eben tatsächlich Einsatzbereiche und sozusagen klar, also Regularien gibt, wann der eben zum Tragen kommt und wann halt nicht. Und das ist eine Szene, in der die keine VAR-Szene ist, aus dem Grund, die du gerade erklärt hast.
Ja, vor allem finde ich es halt auch immer wieder interessant, einerseits genau die da nach dem VAR schreien, das sind aber auch genau die im Umkehrschluss mehr Autorität des Schiedsrichters fordern und sagen, die sollen sich nicht immer nur auf den VAR verlassen. Jetzt ist das hier mal passiert. Der Schiedsrichter trifft eine Entscheidung, die aus seiner Sicht, aus seiner Position, und du siehst das ja hast ja auf dem Bild auch gesehen, er ist halt nah dran, und diese Armbewegung von Čeka, die ist einfach, die ist blöd in der Situation. Mhm. Und ich glaube genau, und deswegen gibt es diese Entscheidung, und ich glaube auch deswegen gibt es den Eingriff vom VAR in dem Moment nicht. Ob das jetzt alles toll und alles gut ist, das sehe ich doch genauso. Ich finde auch, dieser Elfmeter ist brutalst hart, weil einfach, ja, so Kleinstkontakte für mich halt total lächerlich sind, da immer zu fallen und dann auch diese Pfiffe zu bekommen, mal grundsätzlich, ja. Also da würde ich mir dann in so einer Situation auch wünschen, dass dann den Schiedsrichtern auch ganz klar in die Hand gegeben wird, pass auf, bei solchen Sachen, geh hin, lach den aus und sag, steh auf, du Lappen. Ja, also was soll das? Aber, wie gesagt, aus der Position, wie er dort steht, ist es für mich, auch wenn der brutalst hart ist, der Pfiff schon irgendwo vertretbar.
Ja.
Also,
Ja,
ja,
also.
einfach dumm angestellt.
Ja, halt, also blöd gelaufen mit einem guten Ausgang dann am Ende, ne? Also, weil
So, ja,
Dore den
und dann,
irgendwann.
Gott sei Dank, ist dann Dominik Reimann in der richtigen Ecke und hält das Ding. Und da kann man, glaube ich, dann schon sagen, und das sehe ich auch so, das ist dann die ausgleichende Gerechtigkeit. Der verschießt dann zum Glück diesen Strafstoß. Also da braucht man nicht drüber diskutieren. Ich finde den auch scheiße. Ja, ich habe es jetzt versucht, aus Regelperspektive für mich zu erklären. Finde den Pfiff aber grundsätzlich auch scheiße. Also für mich ist das, im Zweifel ist das für mich auch kein Elfmeter. Also nicht auf dem Niveau. Darf es nicht sein.
Ja,
Darf es nicht sein. Aber die Regel scheint so zu sein. Und ich meine, die Schiedsrichter machen da ja auch, sagen sich ja nur auch nicht, naja, machen wir mal heute so, glaube ich nicht. Auch wenn man das gerne unterstellt, glaube ich aber nicht. Und wie gesagt, aus den Sachen, wie ich es versucht habe zu erklären, ist die Entscheidung für mich tatsächlich, auch wenn sie brutal hart ist, vertretbar.
es gibt noch einen anderen Erklärungsansatz, den ich auch erst im Krügel-Podcast gelernt habe, der mir gar nicht so klar war, aber offenbar ist das eine Geschichte, die man sich erzählt. Es gibt Menschen, die unterstellen so eine Art, also
Oh nee, nee,
Ostclub-Benachteiligung.
nee, mach weiter. Nee,
Das finde
mach
ich
weiter.
irre. Also
Nee.
das finde ich wirklich
Bitte.
irre.
Nee,
Ich wollte
also
es
bitte,
nur mal
nee.
erwähnt haben, dass mich das
Also den, nee,
fasziniert.
also den, nee, den Scheiß, nee, 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 der, nee, auf die Scheißdiskussion lasse ich. Nee,
Nee,
weiter.
machen wir nicht. Also wir diskutieren
Nee.
darüber gar nicht drüber. Ich wollte das bloß
Nee.
gesagt haben, also dass ich das gelernt habe, dass das offensichtlich, also dass das eine, wie sagt man so schön, ein Narrativ ist, was man so spinnt. Ja, also möchte ich jetzt auch gar nicht weiter ausführen, aber
Nee,
fand es
bitte
interessant.
nicht. Danke.
Genau.
Weiter.
Genau, weiter. Dann könnte, also man könnte jetzt noch, glaube ich, zum Regensburg-Spiel. Also ich habe noch eine Frage gleich an dich, also zum Abschluss des Segments, aber was ich auch wirklich schön finde und deswegen hier auch nochmal erwähnen möchte, ist, dass eben Pierre Njombe dann endlich sein Zweitligadebüt für den Club geben konnte, nachdem er ja im letzten Spiel nicht durfte. Also, tatsächlich. Nee, also freut mich für den Jungen wirklich, dass er da jetzt in der 93. Minute, dass er da die Chance bekommt, weil es eben doch zeigt, dass es dann eben schon auch ein Weg sein kann, über die U23 sich halt ranzukämpfen. Er ist den Weg gegangen oder musste den Weg halt gehen, hat er jetzt wahrscheinlich nicht so eine Wahl, aber da finde ich auch, gehört auch dazu, so eine Situation auch anzunehmen, ne? Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es dann Spieler gibt, die dann rummosern oder keinen Bock haben in der Oberliga und so. Hat er nicht gemacht, hat gespielt, hat sich da reingehauen und ist jetzt im Zweitligakader, hat Minuten bekommen oder jetzt ein paar Minuten, zwei oder so in dem Spiel. Finde ich cool, finde ich einfach schön, freut mich.
Ja, aber
Darf gerne so weitergehen.
muss man aber auch da ein bisschen, da streue ich so ein bisschen
Mach.
Salz in die Wunden und sage, wenn ein Spieler in dem Alter schon anfängt rumzumosern, dann hat er seinen Beruf verfehlt.
Ja,
Also
klar, keine
da
Frage.
glaube ich, also das jetzt groß, also ja, er hat die Situation angenommen, das sehe ich auch so, aber jetzt hier, Mensch, der hätte ja auch rumgemosert. Nee, also sorry, nicht. Also wenn du in dem Alter als Fußballprofi sagst, oh naja, ich gehe Bock drauf, dann solltest du vielleicht drüber nachdenken, deine Karriere zu beenden.
Na, ich glaube, das passiert häufiger, als wir das mitkriegen. Also ich könnte mir schon sehr gut
Das kann
vorstellen.
nur, ja, aber dann sollten genau diese Leute halt wirklich drüber nachdenken, ihre Karriere zu beenden, weil dann machen sie auch was falsch.
Na, ich glaube, das sind dann aber auch die Leute, die dann eben genau diese Minute nicht kriegen in der zweiten
Ja,
Liga.
das, und das kommt
So.
noch dazu, genau.
So. Und, nee, aber ist doch schön, dass wir da jetzt im Kader eben offenbar eine Alternative haben, auch nochmal für eine Außenverteidigerposition, also die einfach existiert. Ist doch geil. Ist doch schön. So,
Ist natürlich aber auch ein klares Zeichen an andere Spieler dann, ja. Also muss man eben auch sagen. Also greifen da jetzt ein bisschen auf den Winter vor, aber ich glaube, das ist natürlich auch ein klares Zeichen in Richtung Edin Djokovic in meinen Augen,
Ja, klar, ja.
der dann wirklich jetzt darüber nachdenken sollte, den Verein zu verlassen, wenn er Spielpraxis auf etwas höherem Niveau haben will. Wenn er sich natürlich mit der Situation Oberliga zufrieden gibt, dann nicht. Dann soll er gerne bleiben. Aber ich glaube, wenn er den Anspruch hat, vielleicht doch mal ein bisschen höher zu spielen als Oberliga, dann würde ich mir, glaube ich, echt Gedanken machen, vielleicht im Winter schon eine Leihe anzustreben oder so, weil, ja, es ist ja auch ein klares Zeichen in seine Richtung. Ja.
Das
Also
ist ja
er ist
seine
gelernter
Position, oder?
Rechtsverteidiger. Ja, genau. Und von daher ist das schon ein ganz, ganz klares Zeichen in meinen Augen in Richtung von ihm. Also von daher, mal gucken, wie das weitergeht da. Gerade mit Djokovic auch, ja.
Genau. So, meine abschließende Frage geht auch ein bisschen in Richtung Sendungstitel zum Regensburg-Segment. Ist Regensburg das Osnabrück des Südens?
Boah, Alter, der ist gut. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Gut, alles klar.
Also nicht, dass ich ihn gönne, dass er dann sollten, also was heißt sollten, die werden absteigen, dann nach dem Abstieg dann so dastehen wie Osnabrück zur Zeit, das um Gottes Willen.
Wieso, wie stehen die denn da?
Der Tabellenletzter.
Ernsthaft?
Ja,
Hoppla.
10 mickrige Punkte, ja. Also
Ach
das
du
ist
Scheiße.
ja, in Osnabrück sieht es richtig gut aus. Also
Yikes.
das wünsche ich natürlich Regensburg dann nicht so, wenn sie absteigen sollten, und die Chance ist ja relativ hoch, dass das passieren wird. Von daher, ja, aber grundsätzlich kannst du sagen, dass Osnabrück des Südens, was die zweite Liga angeht, auf jeden Fall.
Gut, wunderbar. Dann machen wir damit den Deckel auf das Regensburg-Segment und bewegen uns weiter Richtung Hertha. Das ist jetzt unsere nächste Aufgabe, also auch unsere, aber vor allem die Aufgabe der Mannschaft, das zu bewältigen. Also Hertha, Freitagabend, 18:30 Flutlichtspiel, das wird cool, glaube ich. Wir schauen auf die Bilanz. Gegen Hertha haben wir zwei Spiele gemacht, eins gewonnen. Das war dieses Spektakelspiel, dieses 6 zu 4 oder was das war.
6-4, ja.
Und einmal verloren, das war dann das Rückspiel im Olympiastadion. Es war eine 2 zu 3 Auswärtsniederlage am 22. Spieltag letzte Saison. Führung von Artig nach 22 Minuten, dann gab es Rot für Uyunee nach 37 Minuten und dann hat Herr Müller zwischenzeitlich ausgeglichen, auch vor unserer Kurve. Und der Kollege Rehse, der jetzt offenbar wieder sich rangekämpft hat an die Mannschaft nach Verletzung, machte dann in der 59. Minute das, also für ihn völlig verdiente Tor. Ich erinnere ein Spiel,
Ja.
wo wir den Kollegen Rehse gar nicht in den Griff bekommen hatten.
Überhaupt nicht.
Ich stehe dann so.
Der ist mit unseren Verteidigern nach Schlitten gefahren. Oh.
So, und das war für mich ein Spieler, wo ich sagte, der gehört eigentlich nicht in die Liga. Also, so, ne? Gut, aber so war es halt. Also ein Sieg, eine Niederlage, zwei Spiele, 8 zu 7 Tore. Ist auf jeden Fall schon mal
Ja,
ganz
das
geil.
ist auch mal eine Quote, ja. Also,
Schon mal
und ich
ganz geil.
glaube, dass das so weitergeht. Also, ich hab.
Ja, na, kommen wir ja gleich zu. Hertha hat in der Saison logischerweise auch 13 Spiele gemacht. Eine ziemlich durchwachsene
Echt?
Saison. Ich glaube, da hat man in Berlin sich auch anderes vorgestellt. Also 5 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen. Tabellenplatz 12 mit 18 Punkten, also 3 Punkte hinter uns tatsächlich. Und zuletzt 2 Niederlagen in Folge, und zwar gegen Köln und in Darmstadt und
Ja
ein
gut.
Unentschieden gegen Ulm zu Hause.
Ja,
So.
Köln und Darmstadt ist jetzt auch nicht unbedingt so unteres Niveau der Liga, ja.
Nee,
Muss ich auch
ist
sagen.
es
Also
nicht.
seitdem Kofeld in Darmstadt ist, wir hatten das Glück, dass er bei uns gegen uns gerade anfing. Wenn du
Ja.
siehst, was Darmstadt seitdem auf den Rasen bringt, Junge, Junge. Also
Ja. Ja,
ist
aber
jetzt
es
keine
ist.
Schande, gegen die zu verlieren, ne,
Nee,
zurzeit.
absolut nicht, aber ich glaube, das ist sozusagen in Berlin schon auch das, wo man sich, also was da so die vermeintliche Kragenweite ist, glaube ich. Also ich denke, man sieht sich da schon noch auf Augenhöhe mit mit solchen Mannschaften. Also läuft, glaube ich, jetzt noch nicht ganz so. Bekanntermaßen hat es Luka Schuler ja dann aus der Startelf jetzt auf die Reservebank geschafft und kriegt immer so seine, ich gucke das immer nach, kriegt, glaube ich, immer so seine 10, 15 Minuten.
Respekt
So, und ist dann immer so der zweite oder
für unseren Möchtegern Bundesligaspieler, Mensch. Super.
dritter Einwechsler. Genau, und die kommen jetzt also zu uns zu
Dann
Besuch.
lohnt sich doch die Hertha-Bettwäsche, in der er sein Leben lang schon nicht geschlafen hat, Mensch.
Auf jeden Fall. Auf jeden
Ob er immer
Fall.
noch, ob er immer noch ein Grinsen im Gesicht hat?
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Ja.
Glaubst du, der spielt von Beginn an und macht gegen uns 4 Tore?
Ja, also, ohne Scheiß. Ich habe genau das. Also 4 Tore jetzt vielleicht nicht, aber irgendwie habe ich im Urin, dass der gegen uns trifft. Ich weiß auch nicht wieso. Aber
Ich auch.
es ist ja oft so, dass dann so gegen deinen Ex-Club und ja, ich habe so ein ganz blödes Gefühl, dass der gegen uns trifft. Ja.
Naja, ich auch, aber gleichzeitig baue ich auch auf Christian Fjells Fähigkeiten als Trainer zu erkennen, dass das jetzt nicht so super sinnvoll ist, ihn spielen zu lassen. Wir müssen auch mal zusehen, dass wir zur Rückrunde mal jemanden aus einem der bestimmt vielen Hertha-Podcasts zu gewinnen. Also als Hertha habe ich schon viele Fragen. Hatte ich jetzt für die Folge heute auch überlegt, aber bin dann wieder nicht dazu gekommen, mal anzufragen bei Hertha Base oder so. Also weil mich total interessieren würde, wie man da eigentlich auf die Personalie Schuler guckt. Wie gesagt, ich habe das jetzt nur, also irgendjemand hatte uns das ja mal geschickt. So ein paar Twitter, X, wie auch immer Sachen.
Echt,
Dass der
interessiert dich
jetzt.
das noch so sehr, ja? Also ich bin froh, dass der weg ist und
Mich interessiert einfach sozusagen aus der Berliner Perspektive, das ist ja nun ein bisschen ein frischer Blick, wie das halt alles so ist. Also, aber ich habe auch noch ganz, ganz viele andere Fragen, was Hertha betrifft. Also so Fanszene und historientechnisch und so weiter. Also ich glaube, das würde sich echt lohnen, da mal jemanden einzuladen, der sich da ein bisschen auskennt. Ansonsten, ja, verfolge ich, also komischerweise, obwohl Hertha hier um mich rum ganz viel ist, also was hier so Aufkleber und Menschen betrifft, die der Hertha die Daumen drücken, beschäftige ich mit denen relativ wenig, weil jetzt in den Lokalnachrichten, die jetzt hier so laufen, ist dann eher Cottbus interessant als Brandenburger Club,
Okay.
die ja auch in der dritten Liga ganz gut dastehen. Aber hast du irgendwie heiße Insider-Infos oder verfolgst du die News-Ticker bei Hertha? Also was lässt sich denn sagen zu Hertha BSC diese Saison?
Ja, also die sind, was man glaube ich sagen kann, ist, dass sie konstant inkonstant sind. Also so richtig in Spur sind sie noch nicht gekommen, hast du ja schon gesagt. Wenn du so die Bilanz siehst, ist ja sehr durchwachsen. Allerdings muss man schon sagen, die haben schon zwei, drei, vier sehr interessante Spieler im Kader, ja. Also
Meinst du
zum
Lukas Schuler?
einen, ja, genau, ich hoffe mit dem Schuler, ey. Also zum einen finde ich den Maser heißt der. Oder Mesa, Maser, Maser. Ibrahim Maser, genau. 19 Jahre, also ich weiß nicht, wo Hertha die Jungs immer herholt. 19 Jahre, 13 Spiele, 4 Tore als, ja, so als Spielgestalter so ein bisschen. Dann, seitdem er dann regelmäßig spielt, Florian Niederlechner jetzt in den letzten Spielen auch gut getroffen. Dann haben die einen gewissen Michael Cuisance, der bei Hertha, finde ich, richtig gut spielt. Also, ich meine, 9 Torbeteiligungen hat er schon, 4 Tore, 5 Vorlagen.
War der nicht mal bei Bayern?
Ja, genau.
Okay.
Also die haben schon, ich finde, die haben schon eine interessante Mannschaft, Hertha, und ich verstehe nicht so richtig. Naja, was heißt verstehe nicht so richtig? Also mich würde auch mal interessieren, woran es da liegt, dass die das nicht so richtig auf den Rasen bekommen. Gut, man muss natürlich sagen, den ist natürlich mit Reza auch ein absoluter Leistungsträger weggebrochen. Ja, also ich glaube, wenn der wieder komplett dabei ist, dann wird sich bei Hertha auch einiges verändern im Offensivbereich. Also da gewinnst du ja Qualität. Das ist ja übelste Qualität, die dann wieder im Kader haben oder in der Mannschaft. Da wird sich, glaube ich, dann schon auch eine Menge verändern nochmal. Aber da ist eben auch, wie gesagt, der Scherhand mit seinen 22, der da in 13 Spielen auch schon 3 Tore gemacht hat. Also das ist schon, die haben, finde ich, schon sehr interessante Spieler und Fjell hat halt, wie du schon gesagt hast, Fjell hat halt nicht lange gebraucht zu begreifen, dass Schuler halt keine Hilfe ist. Hat ihn dann relativ schnell rausgenommen.
Ja, für den Scherhand übrigens, glaube ich. Also das war vorher genau andersrum. Der hat Schüler gespielt und der kam dann rein und jetzt ist es genau, also meine ich genau andersrum. Genau.
Ja, und wie gesagt, Rehse soll wohl zumindest so weit wieder, 2 Wochen ist er jetzt wohl wieder im Training, soll wohl auch im Kader stehen am Freitag. Ich glaube nicht, dass er eine Option für Anfang, für Startelf ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht nach Spielsituation, dass das Fehl dem vielleicht so 10, 15 Minuten durchaus geben kann. Ja, und dann hast du halt wirklich auf einmal, ja, das hebt die Qualität in der Offensive dann bei denen nochmal an. Ja. Also das ist schon,
Ja.
von daher wäre es ganz gut, wenn er gegen uns noch nicht spielt. Ja, und ansonsten zum Spielsystem von Hertha kann ich selber jetzt auch wieder nicht viel sagen, weil ich tatsächlich Hertha noch nicht so oft oder eigentlich noch gar nicht gesehen habe, bis auf ein, zwei Spiele, wo man so ein bisschen genauer hingeguckt hat. Das war Spiel gegen Kaiserslautern, unter anderem, weil ich geguckt habe, wo sie da gewonnen haben, 4-2 oder 4-3. Und ja, also Hertha ist, ich sag mal, das ist schon eine Mannschaft, die auch eine gute Wucht entwickeln kann, die auch ja, gute Spieler im Sinne von ja auch körperliche Spieler hat, also gerade auch im Abwehrbereich. Toni Leistner ist wohl wieder fit, der wird wohl
Ah
spielen.
ja, okay.
Kennt man, glaube ich, auch noch aus Dresden-Zeiten unter anderem. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das wird ein schweres Spiel, aber ich kann mir auch gut vorstellen, weil Hertha defensiv auch nicht so sattelfest ist, dass es wieder ein relativ torreiches Spiel werden wird. Und ich glaube, so sieht mein Tipp nachher auch aus.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich fühle übrigens gerade noch ein, ich lebe hier offensichtlich, also schon auch in so einem umkämpften Hertha-Union-Gebiet, weil mir jetzt nämlich gerade einfiel auf der Hunderunde, die ich ja fast jeden Abend mache, außer heute Abend, weil wir aufnehmen, so wenn ich sozusagen aus meinem Dorf rauslaufe und in Richtung nächstes Dorf gehe, da gibt es einen großen Stromkasten an der Straße und der wechselt eigentlich jede Woche seine Farbe. Also der ist, nee, ist kein Spaß jetzt, ist wirklich so. Also irgendwann war der mal rot-weiß, so, und jetzt ist der irgendwie gerade blau-weiß und
Geil.
so, also es geht immer so ein bisschen hin und her, das ist ein bisschen lustig. So. Und auch hier am Bahnhof in der großen Stadt, zu dem das Dorf gehört, in dem ich wohne, da gibt es dann auch immer so Graffiti-Geschichten hier, Hertha töten und Union töten und stellt euch und nee, ihr müsst euch stellen und ihr müsst euch noch viel mehr stellen und so. Das ist ganz geil. Also
Herrlich.
das ist schon lustig. Genau. Naja, also das ist sozusagen mein grandioser Beitrag hier zum Thema Fankultur. Genau. So, und bei uns ist es jetzt nur so, dass wir ja mal auf die Aufstellung gucken können und ich mal schnell schaue. Ach, habe ich ja schon aufgemacht, Sperren und Verletzungen. Und wir also wissen, Kollege Mathiesen spielt nicht. Oh, das ist aber interessant. Also scheinbar ist Barisch wieder im Training oder so. Hast du da was gelesen oder gehört? Weil der hier auf der Verletztenliste bei Transfermarkt zumindest nicht mehr auftaucht.
Na, heute
So.
war noch PK, oder?
Ja, aber habe ich nicht geschafft zu gucken. Natürlich frevelhaft. Also Kuhinja, Bockhorn und Musonda sind halt immer noch verletzt. Ich gucke jetzt parallel mal schnell noch im Discord, ob sich da irgendwas, ob da irgendwer irgendwas schrieb zum Thema Dingsi, Spieltag. Nee. Genau. Gut, müssen wir also offen lassen. Aber können. Ja gut, okay, aber der Matthiesen ist jetzt ja auch nicht gelistet, als ist gesperrt, also keine Ahnung wie.
Na, Bocu hatte wohl einen Infekt, der hat heute nicht trainiert.
Okay.
Das könnte auch nochmal interessant werden. Also ein Infekt, der kann dich auch mal schnell 2 Tage rausknallen.
Oh ja, das ist wahr. Genau. Ja gut, dann steht auf jeden Fall Reimann im Tor. Dann wird wohl Hugonet Matthiesens Position übernehmen. Ja, und Heber und Müller sind dann wohl die gesetzten Verteidiger, ne? Also
so. Ja, kannst du warte ganz kurz.
Wartend.
Warte mal.
Ja, ich warte.
Ja, also Artig ist nicht aufgezählt worden als verletzt, also gehe ich mal davon aus, dass er zumindest im Kader stehen wird, auf jeden Fall.
Ah, okay. Also hast du das jetzt gerade noch.
Ich habe es kurz mal laufen lassen, ja.
Ja, fantastisch, genau. Ja gut, okay, würde ich aber fast denken, also Startelf wird das dann wahrscheinlich noch nicht, sonst hätte er ja jetzt gegen Regensburg vielleicht noch mal ein bisschen was geschnuppert. Okay, aber wir sind ja immer noch hinten. Reimann, Heber, Hugonet, Müller, würde ich sagen. Dann gefällt mir auch...
Ja, Lorik hat sich festgespielt erstmal.
Gefällt mir auch tatsächlich gut, also ich mag das wieder, was der spielt. Knaker wird gesetzt sein, Hank wird gesetzt sein, den finde ich, also den fand ich zumindest in der ersten Halbzeit Regensburg jetzt schon auch sehr, sehr auffällig. Also der versucht schon auch viel zu kreieren und so. Eigentlich gefällt der mir gut, aber irgendwie in der zweiten Halbzeit taucht er auch regelmäßig ab. Also keine Ahnung warum. Aber den würde ich auch sehen und Hercher auch, oder? Also Lorik, Naka, Kuri,
Hercher. Ja, also Hercher hat sich rechts auch festgespielt, glaube ich, ja.
So. Und ja, dann halt, so, und dann halt vorne, also Kars ist gesetzt. Ja, und wenn du sagst jetzt, Bocu hat einen Infekt, also ich hatte jetzt hier erst auf dem Zettel Bocu, Kars, Neuenberger, aber ich bin noch offen für Vorschläge.
Ja, wenn er spielfit ist und Bocu tatsächlich jetzt mit dem Infekt vielleicht sogar ausfällt, beziehungsweise nicht so richtig trainieren kann, dann vielleicht erstmal keine Option für die Startelf, wenn er spielfit ist, auf jeden Fall Artig.
Ja, okay, na gut.
Ja, nee, klar, also Kars, klar, logisch, da ist... Ja, ist auch kein anderer da, auf der Position. Ja, und rechts, ja, hat sich, glaube ich, Neuenberger jetzt auch so ein Stück weit erstmal reingespielt, glaube ich, in die Startelf, muss man schon sagen. Also,
ja, würde ich auch sagen.
Das ist schon, finde ich, auch aller Ehren wert, also, weil er kam ja immer so ein bisschen schlecht weg.
Ja, und ich glaube, er kriegt im Moment auch öffentlich auch gut Lob vom Trainer. Also das scheint da wirklich, genau, sehe ich auch so, hat sich da jetzt erstmal festgespielt. Hat Amici da so ein bisschen den Rang abgelaufen vielleicht auch. Ja, und dann nehmen wir den da wieder mit rein. Also dann ist es halt vorne Artig, Kars und Neuenberger.
Ja, Neuenberger ist halt einfach auch klarer in seinen Aktionen, finde ich. Also da ist nicht, bei Amici kommt immer wieder dieser so ein bisschen so dieses, ich muss jetzt hier noch einen Übersteiger machen und da nochmal auf den Ball treten und das. Und da ist Neuenberger einfach klarer in seiner Aktion. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum er jetzt ein bisschen auch die Nase vorn hat.
Ja, genau. Wie geht's denn aus, Thomas? Du hast ja gesagt, du willst es spektakulär haben.
Naja, was heißt will? Nee, ich nehme auch gerne ein 1-0, wenn es nicht so ein grottes 1-0 wie in Regensburg ist. Wobei, das nehme ich auch, sind auch 3 Punkte. Da hat Konsti ja schon recht gehabt mit seinem Spruch bei uns in der Gruppe, 1-0 bringt ja genauso viele Punkte wie ein 8-0, das ist so. Aber ich glaube schon, dass das, weil beide Mannschaften ja jetzt nicht dafür bekannt sind, defensiv jetzt hier die absoluten Monster zu sein, das siehst du ja auch an den Gegentoren. Deswegen glaube ich, wird das ein sehr torreiches Spiel und ich tippe einfach mal auf ein 4-3 von FCM.
Cool, krass. Also ich habe jetzt hier offensichtlich wieder mal gegen den FCM getippt. Ich glaube gegen Regensburg haben wir gar nicht getippt. Aber beim Spiel davor lag ich ja richtig mit 0-0. Also ich habe jetzt hier aus irgendeinem Grund, den ich nicht mehr nachvollziehen kann, ein 1-3 auf dem Zettel. Finde ich aber eigentlich jetzt nicht mehr cool. Ich mache da jetzt ein 3-3 daraus. So. Das ist genauso Spektakel, aber mir fehlt aktuell so ein bisschen die Fantasie. Jetzt gerade auch, also hat es ja vorhin auch gemeint, ne? Nach den Eindrücken jetzt gegen Ulm und gegen Regensburg fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen die Fantasie, wie das offensiv so funktionieren kann, dass wir da Hertha auch richtig gefährlich werden, aber vielleicht ist das gerade wieder so auch so ein Spiel gegen einen Gegner, der uns dann wieder liegt oder wo man dann halt nochmal eine andere Leistung abrufen kann oder eine andere Einstellung hat, keine Ahnung. Werden wir mal sehen, aber auf jeden Fall sind wir uns einig, dass wir das, also dass das 0-0 wohl nicht wird. Genau, also wenn ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie es wird am Freitag und dann natürlich nächste Woche davon künden. Genau, ja, schön. Dann haben wir also Hertha auch, Blick in die
Yippie.
Glaskugel. Ja, und dann haben wir noch Sonstiges.
Kann man da eigentlich was heute? Ich habe mir auch nicht reingeguckt.
Ja, ich habe zwei Sachen mitgebracht. Eine Sache, da grüße ich den Marcel und vor allem den Peter, aber vor allem Marcel auch, der mir das geschickt hat. Fand ich ganz interessant. Vielleicht das, also ich hatte das auch bei uns in unsere kleine Vorbereitungsgruppe geteilt. Da geht es um den TSV Bersel.
Ach so, ja,
Äh,
hatte ich mal kurz
ein,
drüber gelesen, ja.
ein Verein, ein Verein aus dem Harz. Und Marcel schickte mir das mit dem Hinweis, dass das ein bisschen an unsere U23-Diskussion andockt. Das hatten wir uns dann auch ganz kurz ausgetauscht, ich das nicht ganz so teile. Aber das ist ganz interessant. Und zwar, Bersel ist also im Harz und ist auch ein Dorf mit jetzt nicht so furchtbar vielen Einwohnern. Und was die machen, den Text verlinke ich euch auch, das ist ein Beitrag auf Fupa, der ist allerdings schon ein Jahr alt. Da waren die noch in der Kreisoberliga. Inzwischen kickt der TSV Bersel in der Landesklasse, also eine Ebene höher. Was die halt gemacht haben, die hatten halt auch ein Nachwuchsproblem bei sich. Und wir hatten das Thema ja neulich mit dem, oh, jetzt sage ich das bestimmt wieder falsch, mit dem PSV. Da gab es nämlich auch einen Hinweis, wie der Verein richtig ausgesprochen wird. Also ihr erinnert euch, die Nummer mit den Studierenden, die dann da gespielt haben und dann alle wieder weg waren. So ein kleines bisschen ähnlich ist die Geschichte hier auch und ich finde die aber einfach interessant. Also die Mannschaft war halt ziemlich alt, über 30 Jahre alt im Schnitt und hatten dann Schwierigkeiten mit dem Nachwuchs und das scheint aber in Bersel ein wichtiges Ding zu sein, wo sich die Dorfgemeinschaft dann halt beim Fußball einfach auch trifft. Also es ist auch ein sozialer Ort und so und dann haben die sich eben überlegt, okay, was können wir machen, um die erste Mannschaft zu erhalten und ein Vorstandsmitglied, der heißt Andreas Grunzke, der hat wohl eine Firma, die, naja, so Fachkräfte nach Sachsen-Anhalt holt, internationale Fachkräfte und die dann halt eben an Firmen vermittelt. Und sozusagen hat das genutzt, um dann auch Spieler, also sozusagen Leute, die dann in die Region kommen, um da zu arbeiten und vielleicht ein bisschen Bock haben auf Fußball spielen, die dann quasi ja für den Verein zu gewinnen und zu begeistern. Und das führte jetzt dann eben dazu, dass das jetzt also in der Kreisoberliga ein Verein ist mit vielen Nationalitäten, auch mit einem sehr, sehr ordentlichen Niveau. Also wir sind ja dann offensichtlich aufgestiegen letzte Saison und sind jetzt in der Landesklasse auch auf Platz 1. So und ja, machen darüber so ein bisschen, also auch Integrationsarbeit, erleichtern natürlich dann den Leuten, die ja aus dem Ausland dann nach Deutschland und in die Region kommen, dann halt auch ein bisschen so das Ankommen. Das ja, funktioniert ja über Sport und so weiter ganz gut, sichern im Prinzip die erste Mannschaft, ziehen sich auch einigen Unmut wohl zu von gegnerischen Vereinen, so nach dem Motto, naja, die stellen jetzt hier die Mannschaft nur zusammen für den Erfolg und so, aber so scheint es gar nicht zu sein. Fand ich eine schöne Geschichte und eine interessante Geschichte auch. Also an der Stelle nochmal ein großer Dank fürs Teilen. Könnt ihr euch gerne bei Fupa angucken und ja, genau. Wie gesagt, ich sehe das jetzt immer noch nicht so richtig so, dass das jetzt ja zu unserer U23-Diskussion und wir pflanzen uns da in eine Liga und sind dann doch eigentlich viel, viel besser und so weiter. Ist ja auch eigentlich gar nicht stimmt. So passt, aber so ein cooler Ansatz, finde ich. So.
Ja, klar, aber ist natürlich auch da wieder, ja, dir muss natürlich bewusst sein, wenn die aus irgendwelchen Gründen dann weg sind, ja, warum auch immer, ob es jetzt auch wieder dann so, ja, na, berufliche Dinge hat oder sowas, dann stehst du halt natürlich da. Ja, die Frage ist dann tatsächlich auch bei solchen Sachen immer, wie nachhaltig ist das am
Klar,
Ende? Ja,
klar.
und wenn du dann in eine Situation kommst, wo dann vielleicht auch so ein Verein wie der TSV Bersel, ich weiß jetzt nicht, wie da so wie gesagt, die Strukturen etc. sind, wenn du dann irgendwann an eine Grenze kommst, auch, ich sag mal so, ja, eine Grenze im Sinne von, ist die Liga vielleicht, jetzt ist vielleicht Schluss auch für die Strukturen des Vereins. Ja, es gibt ja dann gerade auch im Amateurfußball, hast du es ja nicht selten, dass viele Vereine dann meinen, ja, wir müssen jetzt hier noch und da noch aufsteigen und da noch aufsteigen. Und dabei ist es einfach viel zu groß für die Clubs dann. Das habe ich selber bei meinem Heimatverein auch erlebt. Also, und auch in der Nähe hier, mein TSV Völpke ist da, glaube ich, ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für, dass man da halt auch viel zu groß gedacht hat. Das hat man, und dann steht man auf einmal da. Und du hast natürlich hier eben auch das Risiko, ja. Also wenn dann die sagen, ja, naja, gut, ich muss jetzt aus irgendwelchen Gründen wieder da und da hin, dann stehst du da und hast dann vielleicht genau das gleiche Problem, was du jetzt eben hattest, bevor du die Jungs dann hattest. Und dann stehst du eben da und hast dann auch keine Spieler. Also deswegen ist immer die Frage, wie nachhaltig ist sowas und wie lange kann sowas auch funktionieren? Und ich bin der Meinung, das wird über kurz oder lang, ich wünsche, dass das nicht passiert, aber ich denke, das wird über kurz oder lang auch scheitern. Also, weil das ist, wenn du da nicht den Unterbau hast, und ich habe den Artikel ja auch gelesen, da sagt er auch, die haben wohl über 100 Spieler da angesprochen aus dem Harz,
Genau.
und von denen wollten wohl nur eine Handvoll dann,
Zwei.
zwei sogar bloß, wollten dann bloß hin. Also ja, und daran siehst du eben, dass das dann auch schwer ist. Und dann kommst du sowieso an Grenzen. Und das bringt mich vielleicht auch zum nächsten Thema, was mir jetzt noch eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass der VfB Lübeck wieder mal Insolvenz anmelden wird wahrscheinlich.
Nee, habe ich gar, also es ist völlig an mir vorbeigegangen.
Habe ich
Okay.
TSV gesagt?
Nee, VfB, glaube.
VfB, habe ich gesagt? Oh, Alter.
Ja.
Ach, scheiß TSV hier. nee, Lübeck hat ja wird wahrscheinlich Insolvenz anmelden müssen. Zum dritten Mal jetzt in den letzten, ich glaube, 16 Jahren. Ist auch eine Kunst. Und auch da frage ich mich allen Ernstes, weil ja da auch wieder, ja, es ist wieder mal ein Traditionsverein, der es schafft, finanziell in eine Situation zu kommen, die nicht so toll ist. Und auch da ist halt für mich dann tatsächlich die Frage, ist es denn für so einen Verein wie Lübeck überhaupt erstrebenswert, überhaupt dritte Liga zu spielen oder vielleicht sogar auch Regionalliga? Oder ist das nicht einfach auch eine Nummer zu groß?
Ja.
Ja, denkt man, also ist es vielleicht nicht sinnvoller zu sagen, wir backen dann doch etwas kleinere Brötchen und die fünfte Liga ist dann doch, oder die Oberliga ist dann eben doch, ich sag mal so, das, wo wir hingehören, und höher bringt es halt auch einfach nichts, weil es finanziell nicht stemmbar ist. Überleg mal, drei Insolvenzen innerhalb von 16 Jahren.
Ja, naja, das ist, also spricht ja, also genau
Also.
für das Argument, ja. Also dann ist es vielleicht auch nicht nur Management, sondern vielleicht auch einfach wirklich regionale Struktur oder so.
Ja, eben, dann sind die Strukturen eben vielleicht auch einfach nicht dafür gemacht, Regionalliga, geschweige denn Drittliga-Fußball dort betreiben zu wollen. Also,
Ja.
und das ist halt auch mal so eine Frage, gerade wenn man das immer hört mit den ganzen Insolvenzen. Also ich frage mich dann manchmal schon, ob nicht die Clubs vielleicht einfach auch dann nicht für sich nicht oder sich nicht eingestehen können, dass sie dann eben, ja, dass dann eben irgendwann Schluss ist. Ja, oder Schluss sein muss auch.
Ja, ne.
Um sich da nicht in eine Situation zu bringen, wo du dann eben jetzt dahin kommst, wo du jetzt bist. Ich meine, da fehlt 1 Million, muss ich mir mal vorstellen, da fehlt 1/2 Million, glaube ich, oder sogar 1 Million. Bei einem Regionalligisten. Alter,
Ja.
was machen die da? Also,
Naja, ich
das ist ja
glaube,
Wahnsinn.
also ich vermute, also jetzt von sehr, sehr weit weg würde ich halt auch fast vermuten, dass der VfB Lübeck genau in der gleichen Falle sitzt wie viele, viele andere sogenannte Traditionsvereine auch, dass man, und ich meine, wir kennen das in Magdeburg ein Stück weit ja auch, dass man sich im Prinzip größer wähnt, als die aktuelle Situation halt ist. So,
Ja,
weißt
klar.
du? Und dann passieren solche Dinge eben, also dann sind die Ambitionen eben einfach wirklich größer als die Strukturen, aber das ist jetzt, wie gesagt, mal ins Blaue geschossen. Aber, also, wie gesagt, wenn du es halt in 16 Jahren schaffst, dreimal insolvent zu gehen, dann würde man irgendwann anfangen müssen, Fragen zu stellen. Das sehe ich völlig genauso. Also, das ist ja krass. Dann ist das, das war dann der Artikel vorhin im Discord, dieser Bildartikel, Traditionsvereine, kann das sein?
Genau, ja, genau, das war
Okay,
das.
also ich habe da
Das
bloß
ist.
gelesen, bild.de und mich dann dazu entschlossen, darauf nicht, also nicht
Ja,
drauf zu klicken.
ich hatte da jetzt auch, aber das ist schon krass. Also wenn du überlegst, 16, 16 Jahre, drei Insolvenzen,
Naja,
wahrscheinlich,
Wahnsinn.
also es entscheidet sich morgen dann. Aber die müssen jetzt innerhalb von 48 Stunden, mussten die jetzt wohl irgendwie 1 Million Euro oder sowas zusammenkriegen.
Wo soll das
Also
herkommen? Also.
da frage ich mich halt auch, also auch da frage ich mich ja allen Ernstes, es gibt ja eine Lizenzauflage. Also es gibt ja, die müssen ja vor der Saison, muss ja klar sein, wie ich die Saison durchfinanziere, auch in der Regionalliga.
Richtig.
Also ich frage mich dann immer, wie das geht, dass dann so im November, Dezember, ups, da ist ja ein Loch von 1 Million, wo kommt denn das auf einmal her? Ich frage mich, wie das geht.
Ja, ich frage mich sowas
Also,
auch.
wenn jetzt nicht ein Großsponsor irgendwie pleite geht, okay, das ist natürlich eine Geschichte, und kein Geld mehr zahlen kann, dann, gut, da kannst du halt auch als Verein wenig dafür, ja. Also bei so einer Situation frage ich mich wirklich, wie geht denn das, dass da auf einmal 1 Million Euro fehlen? Also,
Ja, da
haben sie ja nicht,
kannst du gerne
haben die da falsch gerechnet,
in
oder?
Krefeld nachfragen, Stichwort Lizenz und Insolvenzen und so.
Ja, na gut, das ist ja nochmal.
Also das
Das ist
scheint
auch
zu
nochmal eine
gehen.
andere Qualität.
Also das scheint zu gehen. Genau. So, zum Abschluss für heute einfach noch ein Lesehinweis, den du, glaube ich, auch teilen kannst, den ich sehr, sehr anregend und sehr, sehr gut fand, auch wenn der Anlass ein beschissener war oder ein krasser war. Also man erinnere sich vielleicht an, oh, ich weiß gar nicht, wann das war, aber auch November, also vor einem Jahr, gab es ja beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart.
Ja, der Artikel war nur ein Jahr später.
Genau, also heftige Ausschreitungen hinter der Nordwestkurve. Also das war in Medien, das wird euch untergekommen sein. Hunderte von Leuten, die da sich also eine Schlacht mit der Polizei geliefert haben und so. Und da gibt es jetzt einen sehr, 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 sehr guten, wie ich finde, deswegen möchte ich das hier einfach erwähnt haben, sehr differenzierten, etwas längeren Text in der Frankfurter Rundschau, der nochmal diese Geschehnisse so ein bisschen aufarbeitet. Und das ist halt sowas, wo ich mir denke, so stelle ich mir Fußballjournalismus tatsächlich vor. So, also nicht so von wegen, es kommt eine Polizeimeldung, wir drucken die blind ab und alle Fußballfans sind scheiße, so, sondern schon eben verschiedene Stimmen, verschiedene Perspektiven. Leserinnen und Leser können sich dann sozusagen ihr eigenes Bild machen und eine Meinung bilden. Polizei wird kritisiert, an der einen oder anderen Stelle auch deutlich. So ist Verhalten der Fans, also eben auch entsprechend eingeordnet. Ich fand das sehr lohnenswert, das zu lesen und fand das schön, dass es eben offensichtlich auch noch Journalistinnen und Journalisten gibt, die sich die Zeit nehmen, solche Texte zu verfassen und halt nicht nur die Haut-drauf-Geschichten, wenn mal was passiert. Also was da passiert ist, ich will das jetzt gar nicht alles ausführen, ist und wie da eben auch die Polizei agiert hat, das ist irre. Es ist wirklich, wirklich irre. Und ich glaube, was sie da wirklich unterschätzt haben, ist, dass es eben so Strukturen gibt. Ich weiß nicht, bei denen heißt es nicht Fanhilfe, sondern irgendwie anders, aber eben so Kurvenstrukturen, die dann eben dafür sorgen, dass du dann plötzlich so Gedächtnisprotokolle und Augenzeugenberichten hast, die halt sehr, sehr viele Aussagen auch widerlegen, die sozusagen die Polizei da dann auch relativ schnell getätigt hat und so weiter. Also kann ich sehr empfehlen. War ein guter Text. So.
Ja, absolut. Teile ich auch komplett. Also das
Genau.
war wirklich auch, ja, war differenziert auch geschrieben. Also man hat da schon auch ein Stück weit auch die ganze Situation, auch die dann eben auch auf Seiten des Stadions passiert sind, auch so ein bisschen in die Pflicht genommen, fand ich auch gut. Also man hat da nicht nur völlig zu Recht auf die Polizei draufgehauen, sondern hat natürlich auch schon gefragt, warum dann auf einmal hunderte von Leuten da stehen und sich prügeln wollen. Das war wirklich, fand ich auch sehr, 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 sehr guter Artikel. Und man kann da nur hoffen, ja, ja, aber das ist eben, man hat's ja, nimm das Ding gegen was damals in Bochum passiert ist bei uns,
Ja, klar.
wo dann 3 Jahre oder 4 Jahre später gesagt wird, ja, der Einsatz war nicht rechtmäßig und hat das irgendwelche Folgen? Nein.
Nee.
Also das wäre halt mal schön, wenn dann genau solche vollkommen idiotischen Einsätze, die da gefahren werden, nur um irgendwo ein Exempel zu statuieren oder um Macht zu zeigen, dann kommen Leute zu Schaden und dass das keine Folgen für die Verantwortungsträger hat. Das ist halt das.
Ja,
So
ich
gut diese
glaube.
Artikel sind und so gut auch diese Aufarbeitungen immer sind, das Schlimme ist, dass in letzter Konsequenz halt nichts passiert. Ist denn irgendetwas? Nehmen wir mal die Bochum-Nummer nochmal. Hat sich denn irgendetwas für diejenigen, die damals auch wirklich direkt betroffen waren, gab es denn irgendwie mal was, eine Entschädigung oder irgendwas? Nein, gab es nicht. Und musste irgendeiner von den Entscheidungsträgern, die damals diese Entscheidung so getroffen haben, musste der irgendwie Konsequenzen tragen? Nein. Und das, leider Gottes, wird das wahrscheinlich hier wieder genauso passieren. Das wird journalistisch gut begleitet. Das wird durch die, ich sage jetzt mal, Fanhilfe da in Frankfurt, ist das super gemacht worden alles und wird das aber, ich fürchte auch da wieder, es wird keinerlei Konsequenzen haben, weil diejenigen, die diese Entscheidung treffen, so zu agieren, auch bloß immer geschützt werden.
Ja, da hast du schon ein Stück weit recht. Ich habe da sozusagen zwei Hoffnungen so. Also Hoffnung eins ist, dass eben da steht der Tropfen auf den Stein höhlt und ich es erstmal grundsätzlich wichtig finde, dass halt in der öffentlichen Diskussion dazu eben auch ein bisschen Differenzierung Einzug hält, auch seitens der Medien so. Und die andere Sache, die ich wirklich wichtig finde, weil ich das auch in meinem persönlichen Umfeld immer mal wieder mitbekomme, also ich finde es total wichtig, auch darüber aufzuklären, dass eben auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die einen krassen, einen wichtigen, einen gefährlichen Job machen, überhaupt gar keine Frage, aber eben auch nicht per se, nur weil sie eine Uniform anhaben, immer alles richtig machen. Und so, was ja oft suggeriert wird, so, ich finde es schon auch wichtig, eben, naja, da halt auch einen Blick drauf zu lenken, so nach dem Motto, wenn ihr eine Polizei, also ihr kennt ja meine Haltung dazu, wenn ihr eine Polizeimeldung seht, lest die kritisch. So. Und dazu tragen solche Texte eben bei. Und das ist so ein bisschen, also ja, also alles, was du sagst, deswegen, da hat jetzt keiner eine Entschädigung von bekommen oder so, aber ich glaube schon, dass das auch was macht. Und ich meine, in dem Text, das schießt mir jetzt gerade nochmal so zu, ich habe das jetzt nicht nochmal offen, aber da gibt es doch dann diese eine Szene von dieser einen Frau, die dann morgens um 6 von der Polizei besucht wird. Da stehen dann plötzlich irgendwelche USK-Beamten aus Bayern, bei der auf der Terrasse oder halt im
Die Tür
Wohnzimmer.
auf, nee, im Wohnzimmer, die Tür aufgebrochen. Ja.
So. Also, weil sie halt ihren Sohn suchen. Also, ich bitte dich. Also, ich habe dann sofort überlegt. Also, das muss man ja schon so sagen. Ja, manchmal kannst du gar nicht so dumm denken, wie das kommen kann. Wenn das hier bei mir passiert, also meine ganze Familie wäre also nachhaltig zerstört. So, also, das ist ja übel. Also, was da stattfindet. Ja, und
Ja, vor allem, ja, vor allem
also. Pfuh.
also wenn man sich mal überlegt, ich meine, das ist jetzt wieder, ich will da jetzt nicht mit Situationen vergleichen oder so, oder aber wenn man sich überlegt, so ein Aufwand für so eine Nummer,
Genau.
ja, und wenn man dann sieht,
Genau.
wie in anderen Sachen teilweise ermittelt wird, also ich würde auch gerne mal lesen, ohne das jetzt nochmal aufwärmen zu wollen, aber ich würde auch gerne dann in so einem Zusammenhang mal lesen, Tür aufgetreten bei Leuten in Halle, die damals an dem Zugunglück beteiligt waren.
Naja,
Also,
klar. Naja, klar.
aber
Ja.
nein, ich meine, da ist jemand ums Leben gekommen und das ist dann vorbei. Ja, wir können wir nichts machen. Und da wird, da muss ich mir vorstellen, da wird eine Tür eingetreten von einem Sondereinsatzkommando, die dort bewaffnet.
Naja.
Ins Wohnzimmer früh um 6 Uhr und das ist eine Frau so, hör, was ist denn hier los? Also, Leute.
Um Typen, um einen Typen zu befragen, der da gar nicht wohnt.
Ja,
Das ist ja das
eben,
nächste
ja.
Ding. Wo ich mir
Also.
denke, Alter, wenn ihr 50 Leute in so einer fucking Soko beschäftigt, dann müsstet ihr es doch bitte geschissen kriegen, wenigstens zu wissen, wo die Leute
Raus,
sind,
wo
die
der
ihr wissen,
wohnt.
mit denen ihr sprechen wollt. Also Leute.
Ja, das ist unglaublich.
Oder was?
Ja,
Also,
also, ja, eben.
Junge,
Und
Junge, Junge.
ich gebe dir da völlig recht. Also, ich finde es auch gut, dass da inzwischen endlich auch medial differenzierter berichtet wird. Das hat sich schon gewandelt, finde ich, in den letzten Jahren, dass da nicht mehr nur alles blind übernommen wird. Das ist, glaube ich, schon auch ein Prozess, der da stattgefunden hat. Und solche Artikel tragen natürlich auch dazu bei, da auch mal eine andere Sichtweise zu bekommen. Keine Frage.
Eben, eben, genau. So, in diesem Sinne beende ich hier mal das sonstige Segment und wir trudeln so ein bisschen in den Feierabend. Nächste Woche, jetzt muss ich dich nochmal fragen, nehmen wir Dienstag auf, ne? Das ist richtig, oder? Ist das so? War das so?
War das so?
Ich glaube ja. Weil ich glaube, keiner von uns Mittwoch irgendwie konnte. Ich glaube ja. Da müssen wir gleich nochmal überlegen, aber
Warte mal.
also ich kann Mittwoch jedenfalls nicht. So, denk.
4.12.
Ja.
Dann Heiko Geburtstag. Oh.
Ja, irgendwas war jedenfalls. Ich meine, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir
Ja.
am Dienstag aufnehmen wollten.
Dann ist es so. Dann.
Ich könnte hier auch noch irgendwo einen Zettel rumliegen haben in meiner unendlichen Zettelwirtschaft, wo das draufsteht, aber den finde ich natürlich jetzt so schnell nicht. Nee, das ist nochmal was anderes. Naja, jedenfalls kommen wir nächste Woche. Irgendwann werden wir erscheinen wahrscheinlich. Dann ist ja auch Mitgliederversammlung, dürfen wir nicht vergessen. Ist nächste Woche auch. Genau, und dann können wir sprechen über das Hertha-Spiel und dann ist das nächste Spiel doch, hilf mir schnell, Nach Preußen
Hertha
Münster.
ist, glaube ich, Münster, ja.
Genau, und da hatten wir ja noch drüber gesprochen, dass wir eigentlich Sven einladen wollten und das dann aber irgendwie nicht funktioniert hat, weil wir ja eigentlich auch Kevin noch einladen wollten, wegen der
Welchen Kevin?
Mitgliederversammlung.
Ach so, ja, welchen Kevin? Blöde Frage. Ja, klar.
Genau,
Ja.
also mal gucken. Es wird, also ihr merkt, wir sind wieder furchtbar organisiert. Es wird auf jeden Fall irgendwas passieren nächste Woche. Schauen wir mal. Und
Man kann ja
ja,
alles haben.
richtig. Spannend ist auf jeden Fall. Also spannend wird die MV. Da bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf. Aber gut, da reden wir dann übernächste Woche ja sozusagen brandheiß drüber. Genau. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne, gerne nächste Woche wieder. Und dann. Ja, sage ich jetzt erstmal Tschüss, würde ich sagen. Also, haut rein, bis denne. Tschüss.
Ja, in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Nicht wahr, Steffen Baumgart? So, macht's gut.
Geil. Tschüss.